Endzone. Der DAZN NFL Talk wird präsentiert von Discover Airlines.
Ein herzliches Willkommen und wir sind heute zu dritt bei Endzone, der DAZN NFL Talk. Zu dritt schon von Beginn an. Manchmal sind wir auch zu dritt oder zu viert. Ich begrüße erstmal Flo Hauser, meinen kongenialen Kompagnon. Endlich hat er sich wieder beruhigt, ganz ruhig mit den jungen Pferden. Schied sich der Fehler passieren
in allen Sportarten. Ich bin auch alleine oft zu dritt. Da war ich ein bisschen in Rage. Schönen guten Abend, Christoph Stadler. Servus.
Und Kevin Müller, Torwart vom FC Heidenheim und vielleicht habt ihr es in der End schon auch schon mal gesehen, ganz großer NFL-Wissender, der Almanach der Seahawks. Kevin, grüß dich, jetzt hat's endlich geklappt. Wir haben ja gesagt, wir wollen dich im Podcast einladen. Wir haben heute ein paar spannende Themen, aber erstmal hallo.
Hallo, hallo in die Runde. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Ich bin gespannt, was ihr ausgeklügelt habt. Sind einige mega coole, interessante Sachen dazu dabei. Und man muss ja auch sagen, es wird ernst langsam. Ne? Es geht langsam
in die
zweite ernst. Hälfte der Saison. Trade Deadline kommt. Also es sind einige Sachen, die auf dem Zettel stehen und die ja, auch die Leute, denke ich mal, interessiert.
Vor allem alle, die uns zuschauen, werden sich denken, Mama, Kevin Müller, doch, den kenne ich doch aus Heidenheim. In der Endzone habe ich nicht gesehen. Schande über euch erstmal. Und wenn ihr es, wie gesagt, seht, ist da ganz viel Seahawks-Merch. Vielleicht erstmal die Frage, um das für die zu klären, die es noch nicht wissen. Also du bist großer NFL-Fan, vielleicht wo kommt das her und warum denn die Seahawks? Es gibt doch auch die Packers.
Boah, ja, spalten direkt die Nation, direkt zum Anfang, ja. Also ja, NFL, wirklich jetzt schon seit Jahren mit dazu und irgendwie, ich kann es gar nicht genau erklären, 2011, 2012 so zum Football gekommen und die Seahawks waren von Anfang an mein Team, ich weiß nicht warum. 2012 wurde der Russell Wilson gedraftet, ist so mein Spieler, der so in meinem Herzen drin ist, wahrscheinlich deswegen auch und auch nach seinem Verlassen des Seahawks, auch bei den Hawks dann natürlich geblieben. Aber ich muss auch sagen, Russell, ich glaube, diese Diskussion gab es auch oft. Ich hoffe, er kriegt zumindest mal einen Versuch Richtung Hall of Fame. Auch da wieder sagen viele jetzt auch, die letzten Spiele und die letzten Jahre. Aber ich finde schon, er hat Großartiges geleistet, was außer Frage auf jeden Fall steht für die City of Seattle.
Kommt in die Seahawks Hall of Fame.
Das auf jeden Fall. Das hoffe ich auf jeden Fall. Also den Ring of Honor, denke ich, wird das schon schaffen. Ja. Also von daher... Go Hawks, aber ich wirklich muss auch ganz ehrlich gestehen, die ganze NFL ist mega interessant, mega cool, passiert sehr, sehr viele interessante Sachen und deswegen auch, klar, natürlich ein Auge ist immer blau-grün, aber der Rest ist dann auch sehr neutral und trotzdem sehr interessiert an allen anderen Sachen.
Genau deswegen bist du ja auch heute hier, denn ihr habt das ja kurz schon mal angerissen, wir haben einiges vor und an der Stelle ist ja nur gesagt, Russell Wilson, falls ihr bei Social Media mal reinschauen wollt, er hat einen überragenden Job gemacht auf der Tanzfläche gemeinsam mit Jameis Winston bei einer Geburtstagsfeier. Also bewegen
ist das so? Ja, du altes Social Media Monster, du.
Bewegen kann sich der Kerl noch. Darum soll es aber heute nicht gehen. Christoph, Kevin, ihr habt es beide schon mal kurz angeteasert. Wir wollen über die bevorstehende Trade-Deadline sprechen, die ja nächste Woche Mittwoch dann eben ist, also am 4. November. Da gibt es noch ein paar Gerüchte, ein paar Themen, die wir abarbeiten
Dienstag
wollen.
Dienstag ist es, oder? 4. November ist Dienstag.
News. Ja, genau. Ja, von mir aus auch der Dienstag, 4.11.
Oder ist Dienstag. Ich bin mir nicht ganz sicher. Daten sind nicht mein Ding.
nee, ist schon, hast du vollkommen recht. Deswegen wollen wir darüber ein bisschen sprechen und wir machen aber natürlich auch, wie ihr es gewohnt seid, auch eine kurze Vorschau auf das, was uns erwartet in Woche 9. Also so das ein oder andere Spielchen gucken wir uns natürlich auch an.
Ja, ob die so kurz wird, die Vorschau, das werden wir dann sehen. Deswegen lass uns gleich mal reinstarten und Thema Trading Deadline. Ich würde mal so vorschlagen, lass uns ein bisschen so durchgehen, welche Teams, also wir gehen nicht über alle Teams durch, weil sonst dauert es wirklich zu lange, aber welche Teams, die wirklich gut dastehen, könnten denn was machen? Ich habe mir die Tabelle nämlich aufgerufen. Die Indianapolis Colts und die Green Bay Packers stehen oben. Da kann was passieren. Finde jetzt beide aber nicht so spannend, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht bei den Colts, dass eher noch was passiert. Ich glaube, wenn wir ein bisschen weiter runtergehen, da brennen mir schon mal die New England Patriots ins Gesicht. Und Flo, da können wir vielleicht auch dann aktuelle Nachrichten mit reinnehmen, weil bei denen ist schon ein bisschen was passiert. Willst du es machen? Bitte machst du.
Okay, dann mach
ich das. Da kommt irgendwas mit 6. Runden und 7. Runden Pick und du weißt, dass ich das nicht kann.
Ja, das kenne ich von Madden. Also da kenne ich mich aus.
Perfekt.
Mit 6. und 7. Runden Pick tauschen. Ja, also die New England Patriots traden den Safety Kyle Duggar zu den Steelers. Das ist schon mal das Erste. Die Patriots bekommen dafür einen 6. Runden Pick fürs nächste Jahr und geben aber zusätzlich einen 7. Runden Pick ab. Also ein sogenannter Late Round Pick Swap und Duggar eben zu den Steelers. Und sie haben Defensive End Keon White abgegeben zu den San Francisco 49ers, auch da ein 6. Runden und 7. Runden-Pick-Tausch fürs nächste Jahr. Also 2 Spieler weniger, bisschen was freigeschaufelt und das ist bei den Patriots bisher passiert.
Ja, aber Kevin, Patriots, ich glaube, die machen noch was, oder? Das ist ein Bayer.
Patriots glaube ich auch. Wenn man auch so das so in den letzten Wochen verfolgt, ich glaube schon, dass bei den Patriots noch ein bisschen was passiert. Gerade vielleicht auch auf der Defense-Seite ein bisschen mehr, weil Offense klickt ja ganz gut zusammen halt auch. Da sind noch so ein paar Sachen, glaube ich, wo die Defense noch ein bisschen mehr unterstützen könnte halt auch. Aber ist so ein bisschen mit den Indianapolis Colts, finde ich, so die Überraschungsmannschaft des Jahres so bis jetzt. Ich finde, es stehen nicht verkehrt da einfach auch. Das, was sie machen, ist in Ordnung. Ich glaube, Drake May hat keiner erwartet, wie er spielt. Ich glaube schon, dass da noch ein bisschen was passieren wird, auch
in. Ich glaube tatsächlich, dass die auch auf Wide Receiver sich zumindest mal umschauen, ob dann was passiert, dass jetzt auch in die Glaskugel schauen, aber ich glaube, dass die auf beiden Seiten tatsächlich sich da die Sachen genau anhören. Die müssten auch noch relativ okay Cap Space haben. Also die haben, glaube ich, Optionen, was nachzuschießen. Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, weil ich glaube, deren Timeline jetzt erst beginnt. Aber Patriots echt in einer super Situation.
Ja, absolut richtig. Ich glaube schon, dass sie, also mein Gefühl ist auch eher Passverteidigung vor allen Dingen. Glaube ich, könnte ich mir noch ein bisschen vorstellen, dass sie da was machen. Aber wie gesagt, da kann man auf jeden Fall noch abwarten. Cornerback kann gefühlt die halbe Liga gebrauchen. Und da zähle ich die Patriots ehrlicherweise auch mit dazu. Mhm.
Dann lass uns vielleicht zum nächsten Team gehen, weil da, Flo, kannst du gleich auch eine News mitbringen, die du uns gerade jetzt gesagt hast, als Kevin und ich auf dich gewartet haben. Bei den Philadelphia Eagles ist tatsächlich was passiert, weil da ist relativ offensichtlich, die brauchen noch einen eigentlich Outside-Cornerback. Dory Jackson, Jacorian Bennett, Kelly Ringo, alle nicht so zufriedenstellend, glaube ich, für Vic Fangio, wie er sich das vorstellt. Jetzt haben sie einen neuen Mann.
Ganz genau so sieht's aus. Wenn alle NFL-Nerds, die uns auch immer zuhören, jetzt aufpassen, dann wissen sie ganz genau, wann wir aufnehmen, denn vor einer Viertelstunde kam diese Nachricht rein. Mittwochabend zeichnen wir auf. Die Philadelphia Eagles haben den Cornerback von den New York Jets, Michael Carter, geholt und einen 7th-Runden-Pick für 2027, geben dafür Wide Receiver John Metchie ab. Der ist jetzt bei seinem dritten Team seit August im Übrigen, also der wird immer schön gern als Kapital mit hin und her geschubst, und einen 6th-Runden-Pick für 2027. Also Late-Round-Pick 2027er tauscht und die Eagles bekommen Michael Carter, was es spannend macht, nämlich, dass dann Cooper DeJean wieder eher sich auf Outside konzentrieren kann. Das war genau das Ziel. Das gab es schon als Trade-Gerücht. Mhm. Dementsprechend ist das jetzt so, ja, die Position, die sie da holen, vor allen Dingen für den Slot Michael Carter, der auch noch relativ teuren Vertrag hat. Ehrlicherweise war bei den Jets ja einer der bestbezahlten Slot-Corner der Liga.
Habe aber noch gelesen, der verzichtet jetzt auf Geld, um zu einem richtig Contender zu kommen. 5 Millionen lässt er sich wegschreiben quasi.
Von der garantierten Summe, genau. Und das zeigt auch, du gehst zum Contender vom schlechtesten Team der Liga aktuell, brauchen wir nicht drüber reden. Und ich finde das ein sehr, sehr guter Fit für die Eagles, gerade wenn man im Hinblick auf den restlichen, auf die restliche Unit in der Secondary schaut, dass man dann eben jemand anderen auf die Position hinstellt, wo man ihn braucht und Carter dann eine super Ergänzung ist. Ob er gleich von Anfang an so einschlägt, wird man sehen, das ist ja immer so. Gerade jetzt auch für diese Spielwoche 9, wo die Eagles aber Bye Week haben. Also alles richtig gemacht aus Eagles Sicht, meiner Meinung nach.
Ja, muss ich auch sagen, da möchte ich auch direkt mal einhaken, weil ich auch mal so ein bisschen geschaut habe von den Zahlen her so. Die Eagles, was so Passverteidigung angeht, sind sie nur an 18 in der Liga, lassen also pro Spiel im Durchschnitt 215 Yards zu. Das ist Platz 18, also Mittelfeld halt irgendwo. Rush Yards lassen sie auch 120 zu, ist auch an 19 in der Liga. Also ist nicht so stabil halt, wie es für eine Mannschaft sein sollte, die das ganz große Ziel halt auch mitspielt. Und vor allen Dingen haben sie in der Passverteidigung viel auch mit den beiden Linebackern gespielt halt. Ne? Zach Bourne musste teilweise viele Passverteidigungen spielen. Jihad Campbell musste auch extrem viele Snaps in Passverteidigung spielen. Deswegen, das ist schon, die haben es auch nicht schlecht gemacht, auch wenn man sich so die PFF-Grades anguckt, haben sie es wirklich nicht verkehrt gemacht. Aber wie gesagt, du brauchst die Spieler eigentlich in der Run-Defense halt eigentlich. Und weniger im Pass, deswegen in der Pass-Coverage, deswegen ist schon gut, ist ein wichtiger Move, glaube ich, auch für die Eagles gewesen. Und Michael Carter ist ja ein erfahrener Spieler auch irgendwo, ne, der auch mehr oder weniger direkt einschlägt. Also den musst du jetzt nicht krass an das System an sich gewöhnen. Klar, an die Spielzüge und sowas, halt alles an die Spezifikationen, ja. Aber der versteht das Spiel, das ist ein Veteran, das ist ein guter Spieler. Und ich glaube, der wird die Eagles auch aus dem Stehgreif besser machen.
Ja, seit dem letzten Jahr läuft es nicht mehr ganz so gut bei ihm, auch verletzungsbedingt, weil vor 2 Jahren war das bei den Jets klar, insgesamt die Jets natürlich defensiv da deutlich besser, war auch Michael Carter ein nicht ganz unwichtiger Teil. Also da freue ich mich drauf und ich sag's euch mal, ich habe eigentlich mit einem anderen gerechnet, genau wie du sagst, Flo, dass vielleicht einen für einen Slot holen, um dann DeJean eben rauszuschieben. Das ist nämlich auch noch eine News, die wir da jetzt quasi mit einbauen können. Roger McCreary, das war meiner, den ich bei den Eagles gesehen habe. Mhm. Kennt ihr das, wenn der Mann mal so einen Namen liest, die könnten noch getradet werden und sowas? McCreary in meinem Kopf sofort, das Eagles-Trikot. Mhm. Ist jetzt nicht geworden, es sind die Rams, vielleicht auch die News noch schnell. Ich hoffe, ich bekomme es hin. Ein 5-Runden-Pick nach Tennessee und ein 6-Runden-Pick mit McCreary zu den Rams. Von daher, ja, Rams brauchen auch einen Cornerback. Das war jetzt auch nicht so überraschend. Ich glaube, da ist dieselbe Nummer dann, Slot oder Outside, wo spielte. Aber das war für mich eigentlich der Eagles-Spieler.
Ja, also das ist das aber, was ich vorhin meinte. Also aber warum? Vom Scheme her? Oder
kannst du gar nicht genau sagen, aber ich dachte, ich habe mir eine Liste eben angeschaut, wer könnte noch so getradet werden, und dann eben die Eagles, klar, die wollen die Titelverteidigung, und bei dem hat es irgendwie, dachte ich mir, ja, den könnte ich mir vorstellen bei den Eagles. Aber es ist ja auch so eine Art Michael Carter eigentlich.
Ja,
genau. Von der Art her, aber nur, ich dachte mir, McCree war mein erster Impuls, das ist der, den die Eagles sich holen. Das war dann schnell vorbei, weil die Rams zugeschlagen haben.
Ja.
Aber von Art und Weise, von der Machart, wie sie es machen, ja, macht es dann irgendwie Sinn aus Sicht der Eagles.
Also rein vom Spielertyp her von beiden würde ich fast sagen, wenn die jetzt nächste Woche nochmal tauschen würden zur Trade-Deadline, also der eine geht zu den Rams, der andere zu den Eagles, dann nehmen sie sich tatsächlich nicht so viel.
Ist es egal.
Von der körperlichen Physis her, von der Schnelligkeit her, im Slot eben auch beide ganz gut aufgestellt. Also ich auch da nochmal, die halbe Liga braucht Cornerbacks, vielleicht gehen wir irgendwann nochmal ein paar Namen durch oder ein paar Teams.
Absolut.
Das ist offen. Ja, deswegen ist das für beide auf jeden Fall eine Planstelle, die man jetzt geschlossen hat und vor allen Dingen eben auch für Contender geschlossen hat. Das ist eine ganz wichtige Baustelle in dem Sinne.
Dann lass uns doch weitermachen.
Ja.
Beziehungsweise bei Eagles, ich will es nochmal dazu sagen, damit wir nicht überrascht sind, ich glaube, die machen auf Edge noch was. Auch wenn der Brandon Graham dazu war, mich würde es nicht wundern, okay, wenn sie es irgendwie hinbekommen, wie auch immer, bei den Miami Dolphins anzuklopfen, bei Jalen Phillips oder Bradley Chubb. Mich würde es nicht wundern.
Okay.
Ich will es nur einmal gesagt haben.
Also wenn, dann glaube ich eher, dass sie den Jalen Phillips abgeben. Einfach, weil er teuer ist.
Chubb kennt Vic Fangio aus Denver.
Ja, er ist natürlich relativ verletzungsanfällig, ne? Das ist ja, ja das, was ihn so in den letzten Jahren immer so ein bisschen von diesem krassen Star so ein bisschen auch immer so weggebracht hat, ne? So diese Verletzungen, die er dann immer hatte. Und ich glaube, er ist im vorletzten Vertragsjahr, meine ich, glaube ich, also eine 5-Jahres-Option ist, glaube ich, möglich fürs kommende Jahr. Wird dann aber auch relativ teuer, und dann ist halt die Frage, ist es dir das wert? Auf der anderen Seite, wenn das natürlich das fehlende Puzzlestück zum Super Bowl ist, dann nimmst du es halt natürlich, um mit Brandon Graham jemanden aus dem Retirement zu holen. Boah, ist halt auch die Frage, ne? Wie sinnvoll ist das? Wie fit ist er? Er kennt das Team natürlich, ne? Er kennt das Team, darüber braucht man nicht drüber reden. Aber halt, es ist halt ein Spieler, der dir halt, anders als Michael Carter zum Beispiel, der ist fit, der hat die ganze Saison jetzt auch gespielt. Und Brandon Graham ist, ja, ich weiß nicht, was so ein Spieler macht, wenn er ins Retirement geht. Also
kommt ganz drauf an, es gibt die sportlichen Typen und es gibt die Mario Basler-Typen. Also gibt es halt unterschiedliche Herangehensweisen. Ne?
Wie? Aber die Frage ist, war Mario Basler zu seiner aktiven Zeit auch schon besonders sportlich?
Das ist dann wieder ein anderes Thema. Schöne Grüße an Mario an der Stelle.
Tut mir leid.
Alles gut. Und ich wollte nur nochmal mitgeben, für alle, die sich vielleicht dann fragen, hey, Trades und sowas, was quatschen die da mit den Namen? Kevin, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt nochmal zu erwähnen. Wenn man für einen Spieler tradet, dann muss man logischerweise dessen Vertrag auch mit übernehmen oder eben neu verhandeln. Wie jetzt bei Michael Carter, der dann auf Geld verzichtet hat, um diesen Wechsel auf jeden Fall vollziehen zu können. Und was man auch im Hinterkopf behalten muss, ist eben die Vertragslaufzeit. Das heißt, wenn ich mir einen Spieler hole jetzt für einen Trade, ist eine Soforthilfe, ist er vielleicht eine langfristige Hilfe, denn wenn der Vertrag ausläuft, muss man ihn unter Umständen eben dann in der nächsten Offseason teuer bezahlen, oder man bekommt nichts mehr, weil Vertrag ausläuft, heißt, ich kann ihn nicht wieder wegtraden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Wobei das,
glaube ich, richtig, ich glaube, wir egal ist. Ja, obwohl ich glaube schon, dass wir später ja bestimmt über den einen oder anderen nochmal sprechen, der auf dem sogenannten Trade-Block steht, also quasi auf eBay angeboten wird, gesagt hat, hier, hey, wir haben halt jemanden. Auf
dem Viehmarkt.
Ja, genau, so ein bisschen. Und da ist, glaube ich, bei vielen Spielern, die ein sehr, sehr hohes Potenzial haben und eine sehr hohe Qualität haben, ist einfach, weil die in einem Contract hier sind, also quasi in ihrem letzten Vertragsjahr. Und da möchte das Team halt entweder die Verhandlungen noch nicht führen, entweder in die Free Agency halt reingehen, oder also sie sagen halt, okay, das ist uns der Spieler halt einfach nicht wert. Wenn da schon Vertragsgespräche gelaufen sind, dann wird ja auch mal von Spielerseite aus ganz klar kommuniziert, das ist das, was ich mir vorstelle. Man muss ja auch dazu sagen, in der NFL und generell in den amerikanischen Sportarten ist ja so, dass die ganzen Vertragsdetails, anders als in Europa beim Fußball jetzt zum Beispiel auch, sind diese ganzen Vertragsdetails öffentlich einsehbar. Also jeder kann im Internet einfach nachschauen, wer wie viel verdient, wie der Signing-Bonus ist, wie viele Jahre. Das ist da ja alles sehr, sehr transparent geschalten. Und daher kommen natürlich auch ganz oft, dass die Top-Spieler auch dementsprechend Top-Gehälter auch fordern, dass sie ganz oft so bezahlt werden wollen, wie die Kollegen auf ihrer Position mit der vergleichbaren Qualität dann auch. Und das glaube ich, dass auch das bei vielen Teams der Gedanke einfach auch ist, dann zu sagen, okay, wir traden halt einen Spieler, weil wir uns wahrscheinlich nicht auf einen neuen Vertrag einigen können.
Ganz genau, weil man dann auch noch bestenfalls was rausholen kann. Das wäre vielleicht übrigens auch was für den ersten FC Heidenheim, das mal zu veröffentlichen, aber das ist ein anderes Thema. Christoph, du wolltest weitermachen.
Genau, nächstes Team in der Tabelle wären die Denver Broncos. Und ich finde, da lohnt sich ein Blick drauf. Die stehen 6-2, wissen vielleicht nicht immer selber, warum sie so gut dastehen, weil da auch wilde Spiele dabei waren. Jetzt am letzten Wochenende, wir haben groß die Preview drüber gemacht, überragend gespielt gegen die Cowboys, denen gar keine Chance gelassen. Da heißt ja immer wieder, die sind interessiert an einem Tight End. Das war vor der Saison eigentlich ein Thema mit Evan Ingram. So ganz hat sich noch nicht ausbezahlt. Kommt da noch ein Tight End? Sie haben Mercedes Lewis, den 41-jährigen Practice Squad geholt. Ich glaube, das ist nicht die Lösung.
Nein. Ist zwar ein super Blocking-Tight End, das ist ja auch mit ein, wie sagt man das?
Das ist eine Qualität, Fähigkeit, weil Nate Atkins mit einer Knieverletzung ausfällt. Also die brauchen so einen schon, aber ich glaube, das ist jetzt nicht der Tight End, den Sean Payton jetzt im Sinn hat für seine Offense. Nein.
Aber deswegen glaube ich auch, dass wir nicht unbedingt einen großartigen, großen Namen erwarten dürfen, weil sie genau eben das suchen. Ein Blocking-Titan, der dann eben den anderen nicht so im Weg steht. Das ist mein Gefühl. Ja, du hast schon wieder ein anderes Gefühl. Ich sehe es schon. Vielleicht hätte ich sehen können. Christoph zuckt schon wieder mit den Augenbrauen.
Was haltet ihr von dem Namen David Njoku?
Wow. Nee. Wow. Okay.
Das krass. Da muss ich auch. Also, der Gedanke ist, aber.
Nein, frage nur, was ihr davon haltet.
Spannend. Ja, also würde definitiv passen. Er ist ein großer physischer Tight End, der im Pass sehr, sehr gut eingesetzt wird, auch von den Browns mittlerweile. Seitdem der junge Mann der Rookie übernommen hat.
Harold Fannin, das wäre nämlich mein Argument gewesen. Brauchen die Njoku überhaupt, weil Harold Fannin ist mittlerweile vielleicht sogar wichtiger und auf lange Sicht definitiv wichtig. Und Njoku haben wir immer so im Blick, oder ich, zumindest bei mir, ist er noch so ein richtig guter Tight End. Er ist ein guter, aber irgendwie bei den Browns, austauschbar.
Ist ein bisschen langsamer geworden, der Typ auf jeden Fall.
Ich habe das Gefühl, er ist noch schwerer geworden. Also er ist noch muskulöser geworden. Dadurch ist er vielleicht natürlich auch gerade, was ein Passblock angeht oder ein Runblock vielleicht dann auch, ist er sehr gut halt einsetzbar. Und er hat halt gute Hände. Also ich finde schon, dass er ein guter, solider Pass-Catching-Tight End auf jeden Fall ist. Vielleicht so ein bisschen zu vergleichen. Er hätte wahrscheinlich mehr Potenzial gehabt. Ich glaube, mittlerweile ist er auch 27 oder so rum.
Er ist immer der Allerjüngste, ja.
Ich glaube, er hat das Pech gehabt, dass er zu einer Zeit in Cleveland gespielt hat, wo das Team halt einfach nicht cool war. Wo die Performance halt einfach nicht da war. Ist so ein bisschen wie Miles Garrett. Ich möchte ihn nicht mit Miles Garrett mit der Qualität vergleichen. Da ist Miles, glaube ich, noch deutlich, deutlich größer. Aber ich glaube, Njoku hätte mehr Potenzial gehabt, wenn er vielleicht mit einer besseren Offense gespielt hätte.
Also man muss schon
aber sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Browns ihn abgeben.
Ja, das ist auch so eher mein Gefühl. Man muss sagen, es gibt Phasen, wo eigentlich nur über Njoku alles lief, gerade im Passing-Game. Dann gibt es Phasen, wo er entweder verletzt war oder gar nicht zu sehen war. Und Christoph, ich verstehe aber deinen Gedankengang, weil Fannin, da bin ich tatsächlich überrascht, wenn wir das bei den Browns mal kurz beleuchten, dass der ja ein viel schmalerer und eher so ein Zach Ertz-Typ Tight End ist, finde ich, der auch natürlich im College einen großartigen Output hatte, wird bei den Browns aber ganz oft eben auch auf der Fullback-Position eingesetzt, was für einen Tight End nicht untypisch ist und viel eben auch aus diesem, was wir ganz oft in den letzten 3 Jahren hier auch im Podcast immer wieder besprochen haben, dieses Run-Block-Antäuschen dann doch nochmal rausfaden zu einem Passempfänger. Und da ist Fannin einfach viel, viel agiler als Njoku. Ich sag mal so, wenn es bei den Browns in der Saison so weitergeht und sie müssen sowieso auch auf den Cap achten, einen Njoku können sie das Standing, was der hat in diesem Team und in dieser Liga, eigentlich nicht zu dem Geld verlängern, was er bekommen sollte für diese Position. Deswegen macht es durchaus Sinn, sich das zumindest anzuhören, ob man den abgibt. Also ich finde, im ersten Moment dachte ich niemals, und dann, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, aus der Browns-Perspektive, kann ich es mir durchaus vorstellen.
Ja, er ist mittlerweile 29 schon. Ich hatte auch noch 1-2 Jahre jünger, muss ich zugeben. Aber ja, der kommt schon an die 30 ran und der hatte ein Spiel mit 67 Receiving Yards. Da waren 6 Catches. Ansonsten hat er jetzt nicht, also natürlich bekommt er ein paar Catches, klar, aber jetzt nicht so die ganz große Rolle und ehrlich gesagt, die Browns, auf was warten? Also nimm irgendwelche Picks noch mit in dem Trade geh auf die Zukunft, weil ganz ehrlich, um nichts anderes geht, vor allem jetzt mit Dylan Gabriel auch, was ist dein Ziel? Playoffs noch erreichen? Ich glaube, so naiv sind sie selber nicht. ich dachte, Njoku fand ich nicht uninteressant. Ob das dann passiert, ist eine andere Frage.
Ja.
Die Frage ist halt einfach, Flo, gebe ich dir vollkommen recht. Du hast natürlich irgendwann, hat dieser Spieler einen sportlichen Value, also halt, wo er sagt, okay, was bringt er dir auf dem Feld? Und irgendwann, du musst ja immer dagegen diesen wirtschaftlichen Wert halt rechnen, ne? Also was verdient er? Wie viel kostet er dich halt einfach? Und da jetzt mit, wie gesagt, 29, 30 halt dann bald, wird's halt, wir haben gerade schon gesagt, er wird nicht mehr schneller. Und jetzt vielleicht, wenn so ein paar, ein, zwei Teams auf der Suche nach einem Tight End sind, könnte es überlegen, ne, für wirklich halt Draftpicks halt dann. Aber das ist mehr oder weniger schon dann ein indirektes, wir gehen in Rebuild. Wir versuchen halt, das Ding halt irgendwie zu Ende zu schieben, halt versuchen jetzt
zum draften Mal, halt dann. Ja.
Zum x-ten Mal, ja, in den vergangenen 7 Jahren wahrscheinlich,
ja,
noch
so
länger.
Ist das, so ist es leider, ja.
Ja, das ist schwer, wenn das mal so aus den Fugen gerät, halt das wieder gerade zu biegen. Das sieht man ja auch bei den beiden New Yorker Teams, ne? Wie schwer tun sich die Giants nach dieser Eli Manning Ära so ein bisschen halt auch, ne, da wieder zurückzukommen. Wie schwer tun sich die Jets? Gefühlt seit Joe Namath läuft da ja nichts mehr halt, und das ist in den 80ern gewesen. Ja, also das ist, da muss man halt sagen, oh, so, das ist so schwer halt wieder gerade zu biegen. Und vor allen Dingen, du brauchst halt ein gutes Händchen dann. Du brauchst ja nicht nur die Picks, sondern du musst ja dann auch gut entscheiden damit und gut scouten und, wie gesagt, das Quäntchen Glück haben, dass Spieler dann auch einschlagen. Aber ich glaube trotzdem nicht an der Stelle, dass sie Njoku in dieser Trade-Deadline abgeben.
Okay.
Oder zu dieser Trade-Phase.
Wir werden sehen. Ich hätte bei den Broncos noch eine andere Position, weil sich ja Ben Powers verletzt hat, der Guard. Das habe ich jetzt auch nochmal recherchiert. Auch die ESPN-Kollegen haben das auch geschrieben, dass sie auf Guard-Position vielleicht sich zumindest nochmal umschauen, ob jemanden aus der ersten Reihe oder nicht. Der Name Ben Cleveland von den Baltimore Ravens wurde da auch schon mal genannt. Das könnte ich mir tatsächlich noch vorstellen, um eine realistische Möglichkeit mal darzubieten. Und ansonsten sind die Broncos ja, finde ich, außer diesen beiden Positionen, klar, gibt's immer, es kann immer jemand was gebrauchen. Auch da Cornerback natürlich jetzt nach Pat Surtain großes Thema. Machen sie da noch was? Machen sie da nichts? Ich habe eher das Gefühl, eher nicht. Aber wir lassen uns da gerne überraschen. Deswegen auch die Broncos so mit einem Cornerback-Need. Ansonsten, wie gesagt, bei mir Offensive Line, und ansonsten ist in der Defense eigentlich auch alles tipptopp.
Ja, Defense ist ganz okay, das haben jetzt auch die Cowboys, ja. Cowboys gemacht. Lass uns weitermachen. Ich überspringe jetzt ganz frech die Tampa Bay Buccaneers und die Seattle Seahawks.
Ja.
Sorry, Kevin, da habe ich bei beiden nicht so das Gefühl, dass wahnsinnig viel passiert, und geht ziemlich zu einem Team, wo ich glaube, dass auf jeden Fall die Augen sehr weit offen sind. Die Buffalo Bills. Und da bin ich wirklich gespannt, weil da finde ich schon, also ich glaube, da wird was passieren bei Buffalo. Und sind ja durchaus bekannt, dass sie mal was machen. Also Amari Cooper, der dann im Laufe der Saison kam, hat überhaupt nicht funktioniert. Also es ist eigentlich ein Negativbeispiel. Buffalo, was ist da euer Empfinden? Ich meine, es ist ein Jahr, jetzt oder nie ist vielleicht das falsche Wort, weil sie nächste wahrscheinlich auch wieder Contender sind, solange Josh Allen da sind. Aber so langsam gehen uns da die Argumente aus, oder ihnen, nicht uns.
Ja, total. Also was ich immer, das ist aber auch eigentlich alter Hut, und es ist jedes Mal, jedes Jahr auch so. Die Safeties, die immer noch da sind, werden nicht jünger. Ich glaube, es sind jetzt 33, Poyer ist, oder 34 oder was. Ich guck mal eben schnell, während ich
also das sage. Also Jordan Poyer spielt jetzt wieder Starter. Das ist ja eigentlich schon mal die falsche Nachricht.
Das ist schon mal das Erste.
Ein riesengroßer Jordan Poyer-Fan, aber den hat man nicht umsonst abgegeben und da versucht ein bisschen den Umbruch auf Safety zu machen. Cole Bishop, ja, solide würde ich jetzt mal behaupten, aber mehr ist es dann auch nicht. Safety-Position ist die ganz große Schwachstelle, wo sie wahrscheinlich jetzt am Wochenende schon Probleme bekommen.
Eben, das meine ich. Also zum einen die zwei, und dann Taylor Rapp ist jetzt auch nicht unbedingt in der besten Verfassung, und das haben wir eigentlich schon länger, weil das ist dieses Safety-Duo, was wir seit gefühlt 20 Jahren kennen, auch wenn einer mal kurz weg war. Und das andere leidige Thema, in Anführungsstrichen, ist halt die Wide-Receiver-Position. Mhm. Das haben wir auch am Sonntag bei uns in der NFL-Konferenz thematisiert, ob da jetzt nochmal was passieren muss, weil das Personal ist gleich geblieben, aber diese überzeugende Offense wie letztes Jahr kriegen sie eben nicht hin. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie auf Wide-Receiver-Position vielleicht nicht den Nummer 1 Typen holen, sondern vielleicht, Christoph grinst schon wieder, sondern vielleicht auch nochmal versuchen, in der Tiefe was zu machen, aber auf der Safety-Position definitiv jemanden holen, der sofort als Starter spielen kann.
Kevin, ich schmeiße mal zwei Namen hin, start mit der Wide-Receiver-Position, weil wir wollen die großen Trades haben, und natürlich kam dann der Name mal auf mit AJ Brown, aber ist unrealistisch, oder?
AJ Brown, glaube ich, auch eher weniger, muss ich auch sagen, weiß ich nicht, gefällt mir in der Dings irgendwie nicht so, hat auch einen sehr, sehr teuren Vertrag noch, ich glaube, hat also hier stehen 96 Millionen noch offen, wo ich sage.
Der bei dem Bild?
Das wäre brutal. Und vor allen Dingen würdest du davon wegkommen, dass Josh Allen gefühlt alles machen muss. Also, klar, jetzt haben sie mit James Cook, ja, die Nummer eins, den Nummer eins Rusher dieses Jahr. Aber du hast ja trotzdem immer so das Gefühl, sobald Josh Allen den Ball hat, kann alles und nichts passieren. Also klar, AJ Brown hat eine, finde ich, schwierige Reception-Quote. Er ist von den Targets her, in Philadelphia ist er an Nummer 2 mit 49, hat aber nur 59% der Bälle gefangen. Finde ich, ist schon schwach. Sagt nicht immer was über die Qualität der Bälle aus, aber ja. Ist schon wenig halt einfach, ne? Wenn man also sieht, so die Kollegen vergleichbar, haben alle irgendwas in den hohen 70ern, teilweise 80er% Quoten. Ist halt die Frage, wie ist er halt drauf, ne? Ist er das noch so? Er ist ja trotzdem, glaube ich, Receiver Nummer 2 hinter Devonta Smith. Aber wie gesagt, der Vertrag ist ultra teuer. Ja. Wie gesagt, mit 96 Millionen noch bis 2029, einschließlich 29. Ich hätte eher einen anderen Namen, wenn ich ganz bitte. Ehrlich bin.
Bitte, bitte.
Jalen Waddle.
Ich hatte noch einen anderen, aber machen wir erstmal Jalen Waddle.
Aus,
ja, okay.
Aus Miami finde ich auch. Auch da liest man ja, das Team will ihn eigentlich nicht abgeben, auch weil es ja diese Problematik mit Tyreek Hill auch immer so ein bisschen gibt. Ist jetzt Jalen Waddle ist jetzt nicht viel günstiger als AJ Brown, kriegt auch noch 84 Millionen die nächsten 3 Jahre. Aber finde ich, passt so vom Typus her ein bisschen besser. Ist ja ein bisschen kleinerer Receiver halt auch, ne, der ein bisschen variabler einsetzbar ist. Finde ich gar nicht so verkehrt. Du hast auch muss ja auch sagen, Buffalo spielt halt viel auch über Dalton Kincaid, ne, über Tight Ends haben wir eben gerade ja schon gesprochen, wie wichtig es auch ist. Aber wenn du sie die Receiving Yards auch der drei anguckst, also ist ja einmal Khalil Shakir ist der Leader bei den Bills mit 356 Yards, ist gerade mal an 44 der Rankings. Dalton Kincaid haben wir gerade gesagt, mit 310 Yards an 58 der Liga von den Passing Yards. Und Coleman ist sogar nur an 72 mit knapp 260 Yards. Also es fehlt so ein Go-To-Guy irgendwie für Josh Allen. Ein Passspiel finde ich halt, das merkst du schon. Wie gesagt, James Cook entlastet ihn im Laufspiel auf jeden Fall, aber es fehlt halt einfach der Receiver, wo er den Ball, sag ich mal, hinwerfen kann, wenn es mal auch nicht um ein Big Play geht, sondern halt einfach nur halt, okay, der ist halt, der macht sich gut frei, der hat gute Bewegung.
Was man eigentlich von Coleman sich erhofft hat, aber noch nicht bekommen hat, ja, auch wenn Waddle allein vom Körper her ein anderer Typ ist, aber
ja,
Waddle
ja, wäre dann aber eigentlich Jalen, das, was aber ich man find, von Jalen Coleman Waddle bringt halt genau das halt dann mit, er ist dann halt schnell, er ist wendig, und das ist vielleicht so eine Geschichte, die Josh Allen und der ganzen Buffalo Bills Offense ein bisschen helfen würde. Auch weil Dalton Kincaid und Khalil Shakir ja auch relativ groß sind, relativ wuchtige Spieler sind. Und so ein Speedy zu haben, so ein Speedster zu haben, würde vielleicht auch die Coverage, die beiden Safeties der gegnerischen Mannschaften halt auch immer mal so ein bisschen tiefer ziehen und nicht alle immer nach vorne ziehen, weil, wie gesagt, jeder weiß, wenn es eng wird, dann entweder Josh Allen selber läuft oder James Cook geben sie den Ball. Und das zieht natürlich alle Defense-Spieler so krass in die Box rein.
Oder Khalil Shakir in der Line of Scrimmage und dann Yards after Catch. Das ist ja immer meine These, dass da
nicht viel
kommt. Ja, das ist es. Intermediate sind die Bills überragend und das alles andere halt eben nicht. Und daran muss man arbeiten. Aber ich bin vor allen Dingen, Christoph, auf deinen zweiten Namen gespannt jetzt tatsächlich, weil du jetzt also.
Ja, gut, es waren jetzt zwei unrealistische Namen.
Ja. Danke. Kommt ganz drauf an, wer bei den Dolphins vielleicht bald das Zepter übernimmt. Ja. Vielleicht sogar noch vor der Treadline.
Ja, aber ich glaube, die Dolphins sind vom Mindset, die halten sich immer noch für einen Contender. Ich glaube, da sind sie beim Mindset noch nicht angekommen. Ja, ist ein doofer Blick von innen. Ich glaube nicht, dass es den Blick von außen, wie die meisten haben, das einfach.
Ja, das mag schon sein, ja.
Das ich Ding bin aber jetzt auch tatsächlich auf den Namen gespannt.
Es ist gar nicht so spektakulär, es ist der eigentlich überall rumschwirrt, Jacoby Myers. Das ist nicht so der Amari Cooper-Typ dann eigentlich, dass man nicht jetzt den ganz großen Namen holt, aber man braucht noch jemanden und dann ist es am Ende Jacoby Myers. Hm. Ist es nicht so spektakulär, wie ihr vielleicht gedacht habt?
Nee, total. Naja, da ist ja, glaube ich, genau das Ding halt, der geht in den Contract hier, also sein Vertrag läuft aus, du müsstest ihn nächstes Jahr verlängern. Vielleicht sagt er, hey, pass auf, ich gehe zu einem Contender, jetzt sind wir halt wieder dabei. Vielleicht kann man sich dann halt einigen. Ich glaube auch nicht, dass Jacoby Myers wechseln wird, wenn er sich nicht mit dem anderen Team auf einen neuen Vertrag einigt. Also ich glaube, das wird vorher relativ klar besprochen sein, halt, dass da was ist. Was ich gelesen habe zumindest, ist auch, dass die Raiders ihn nicht unbedingt abgeben wollen. Ja. Ist wahrscheinlich auch, um den Value ein bisschen hochzuhalten, ne, dass man nicht direkt sagt, okay, wir verschachern ihn. Aber der Spieler hat schon ja relativ deutlich gesagt, er möchte eigentlich einen Trade haben. Und ja, er möchte halt einfach bezahlt werden. Sie konnten sich ja vor der Saison nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Und deswegen denke ich, wird das so eine Art Trade-Bedingung sein, hinter vorgehaltener Hand, dass wo auch immer er hingeht, dass man sich da, wie Micah Parsons zum Beispiel, direkt auf einen neuen Vertrag einigt. Nicht in der Größenordnung natürlich, aber halt, dass das vorher klar kommuniziert ist, in welche Richtung es da geht, vertragstechnisch, und dass dann der Trade vollzogen wird. Aber tatsächlich,
das Jalen spricht Waddle aber eigentlich schon gegen Buffalo, weil das, glaube ich, das Team ist mit dem niedrigsten Cap. Also von daher.
Ja, und ich aber die Frage ist dann ja halt auch, wie sehr möchte der Spieler vielleicht um die Playoffs, um Super Bowl mitspielen? Und da muss man sagen, ist er in Las Vegas zurzeit mit an der falschesten Stelle, wo das halt, wo das halt geht.
Absolut richtig. Wenn er da was erleben will, kann er zu WrestleMania gehen in Vegas. Ansonsten ist da nicht viel zu holen. Das ist absolut richtig. Oder ins Casino. Ich bin mir da so ein bisschen noch unsicher, weil Jacoby Myers einfach die Saison, ich meine, wie alle Raiders eigentlich auch schlecht sind, unter 2 Yards pro Routenlauf, übersetze ich es jetzt mal, ist natürlich katastrophal. Und ich habe den noch bei einem anderen Team so mit auf dem Zettel.
Ich aber auch. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das gleiche Team haben.
Überall. Ich wollte eigentlich noch was zu den Safeties sagen, aber ja, bei den Pittsburgh Steelers, weil da ja auch so eine Nummer 2 fehlt irgendwie.
Exakt.
Also hinter DK Metcalf, da sind wir auch beim Thema. Und ich bin mir ehrlich gesagt bei Jacoby Myers nirgends sicher, ob der dann halt wie gut und wie schnell er helfen wird, weil er auch für uns ja der klassische Slot-Receiver ist. Was wir von ihm bisher gesehen haben, ist, wenn er im Slot aufgestellt wurde und über die Mitte sich sogar so freigelaufen hat, dass er eine Separation hatte, gab es halt 4-mal eine Interception. Das weiß ich nicht, ob das nur an Gino liegt, das weiß ich nicht, ob es an der Pass-Coverage des Gegners liegt oder an Jacoby Myers selbst. Ich bin mir da nicht sicher, aber Jacoby Myers ist für mich ein Name, der definitiv bis zur Deadline, bis nächste Woche, bevor wir unsere nächste Folge auch haben werden, bei jedem Team rumgeistern wird, was eine klare Nummer 2 oder vielleicht eine Nummer 2B brauchen wird. Und das ist bei den Steelers der Fall, als auch bei den Bills. Also
lass uns die Steelers eins nach hinten legen. Ich mach's ja gleich. Dann bleiben wir noch bei den Safeties, bei den Bills, wenn du es gerade noch angesprochen hast. Und dann gehen wir gleich zu den Steelers rüber.
Gerne, ja. Also ich hatte nur auch eine realistischere Chance, auch weil ich das ein bisschen recherchiert habe, weil er seit 2023 auch einen Trade fordert, Buda Baker von den Arizona Cardinals.
Den habe ich nämlich auch gelesen, fand ich extrem spannend, muss ich zugeben.
Weil der wollte schon mal weg, der durfte dann nicht weg, wenn ihr euch erinnert. Dann hat er, glaube ich, auch verlängert, wenn ich jetzt Halbwissen, aber verlängert hat. Ich weiß auch nicht für wie viel, aber ich weiß, dass er weg wollte und nicht durfte. Und am Ende des Tages ist er halt jetzt wieder ein Kandidat, der getradet werden kann. Und der ist natürlich für die Safety-Position, meiner Meinung nach, auch wenn er jetzt, glaube ich, fast 30 ist oder 30 wird noch im Laufe dieser Saison, ein super Fit. Auch eben für die Buffalo Bills, ist nicht mehr der Jüngste, klar, haben wir gerade schon drüber gesprochen bei den Bills.
Ist aber ehrlich gesagt, die holen ja keinen, den du 5-6 Jahre haben willst, das ist für zwei Jahre und das hat Buda Baker schon noch. Das ist ein Down hier im Moment bei den Cardinals, der spielt nicht wirklich gut, aber das ist Buda Baker, der hatte fast nur gute Jahre. Den Namen habe ich auch gelesen, dachte auch sofort, oh ja, Buda Baker und die Bills, das wäre instantly eine Verbesserung da hinten, das könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, definitiv. Hat
noch 3 Jahre Vertrag, habe ich mal kurz geluschert. 3 Jahre, 54 Millionen. Also ist, finde ich auch.
Wieder,
Ich muss sagen, ich kenne ihn ja aus den 2 Spielen immer gegen die Seahawks. Fand ich immer sehr unangenehm. Also ist ein sehr unangenehmer Safety. Auch wenn, ich glaube, er war damals der Spieler, der DK Metcalf eingeholt hat, oder? Wo die Interception in der Endzone der Cardinals
Das dürfte Buda Baker gewesen sein, ja.
Genau, Buda Baker wurde damals zu seiner Ehrenrettung. Es war DK Metcalf, der ihn eingeholt hat.
Das war halt der NFL Usain Bolt, von daher.
Ja,
nicht shame total, on you.
Kann man ihn nicht zu Lasten legen. Aber Baker, finde ich, ist ein extrem intelligenter Spieler in der Coverage. Ist ein Ballhawk auch, ne? Also geht auch auf die Bälle, geht auch für Interceptions, hat gute Hände. Und ist ein absoluter Veteran, ne? Also wo ich sage halt, okay, der hilft dir instant weiter. Und das ist ja, finde ich, auch gerade bei so Mannschaften, die halt nicht nur um die Playoffs spielen, sondern um einen tiefen Lauf in den Playoffs spielen, brauchst du halt Spieler, die jetzt nicht noch, keine Ahnung, 6-7 Wochen brauchen, um reinzukommen, sondern die müssen dir halt helfen, damit du halt in den Playoffs halt dann einfach gut da bist halt. Und Buda Baker ist tatsächlich ein Spieler, weil wir haben über Madden, glaube ich, auch irgendwann mal gesprochen hier jetzt schon in der Folge. Buda Baker ist ein Spieler, den hole ich bei Madden auch sehr, sehr gerne.
Ja. Nee, aber was mich da halt auch beeindruckt, deswegen passt er für mich auch zu den Bills. Erstens wegen des Fensters, Vertrag jetzt mal weggelegt. Aber zweitens, weil er auch irgendwie ein Star-Name ist, ohne ein Star zu sein. Ja, der fordert auch, der hat auch Geld bekommen. Aber der passt für mich da super rein, weil er sich dann dementsprechend auch in dem Scheme einfügt und wäre für mich eine absolute Sofortverstärkung. Also den Namen sollten wir alle beobachten, ob er noch irgendwo auftaucht, eventuell bei den Bills oder ja woanders. Wollten aber bei den Steelers jetzt dann weitermachen, Christoph.
Ja, genau, weil da ist, glaube ich, die Wide Receiver Position genau das, was die sich ganz genau im Moment anschauen haben, war das Scantling sich geholt. Das wird aber, glaube ich, noch nicht der weiße letzter Schluss sein. Jacoby Myers ist auch da, wir hatten es schon angesprochen, mein Gefühl, dass der da passen könnte. Ich will aber noch ein, zwei andere Namen reinschmeißen, weil wir die noch gar nicht angesprochen haben und da ja auch großes Interesse dran ist an den Saints, an Chris Olave oder Rashid Shaheed. Und ich bringe noch einen rein, Juwan Jennings von den Niners.
Oh, okay.
Schön. Ja, okay. Ja, also ich muss echt, weil das ist, wir sind schon wieder bei realistisch und unrealistisch. Also ich glaube, Shaheed ist mehr, also ist viel, viel realistischer als Chris Olave. Chris Olave, glaube ich, ist natürlich so ein bisschen neben Jalen Waddle wahrscheinlich der beste Receiver, der jetzt so ein bisschen so rumort halt, wo viele sagen halt, ja, okay, das geht halt einfach. Ich glaube, ist der Receiver mit dem größten Value halt einfach. Ist auch jetzt nicht in einem Contract-Year, hat ist Fifth-Year-Option ist möglich halt für die kommende Saison. Also das heißt, man könnte ihn noch einmal relativ günstig dann auch verlängern. Bringt den größten Value mit. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass New Orleans ihn abgibt, weil dann sind wir wieder dabei. Ne? Also New Orleans erhofft sich dann halt viele Picks wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass sie selber nach irgendwelchen Spielern großartig auf der Suche sind, sondern dass das Team dann relativ schnell in Rebuild-Modus halt auch wieder reingeht. Deswegen glaube ich, ist Shaheed eine interessantere Sache halt auch und vielleicht eine wahrscheinlichere Variante. Und ja, sie brauchen halt eine Nummer 2. Ne? Chris Olave, finde ich, ist schon eher ein Nummer 1 Receiver auch an der Stelle.
Ja, definitiv. Herr Shaheed ist, glaube ich, der hat für ein Jahr unterschrieben. Da wäre es dann eben so der Fall, wo du sagst, das ist vielleicht dann unsere 1B. Und Jennings ist mir eigentlich nur so in den Sinn gekommen, weil bei den Niners eigentlich keiner hergegeben werden darf, weil die ja immer Verletzungen haben. Aber stimmt, irgendwie ist jetzt mein Gefühl, Jennings ist in dem Jahr, selbst wenn er gespielt hat, er ist oft verletzt gewesen, aber jetzt nicht so dieser starke Nummer 1 Receiver gewesen, den ich vielleicht sogar erwartet hätte. Das war dann wirklich Ricky Pearsall, natürlich auch verletzt, weil er bei den Niners spielt, ist jeder verletzt. Aber da könnte es echt so sein, dass man eigentlich sagt, okay, Jennings war gar nicht so oft dabei, aber wenn wir da was für bekommen, da gab es ja auch die Vertragsstreitigkeiten. Die Steelers waren mal an Ayuk interessiert. Der ist natürlich auch verletzt, noch ein bisschen länger wahrscheinlich. Ja. Also von da, warum nicht Jennings, dass man dann bei den Niners sagt, okay, wir haben irgendeine andere Option, was auch immer, keine Ahnung. Aber den geben wir ab und dann, finde ich, sind die Steelers bei so einem Namen bestimmt in der Verlosung mit dabei. Heißt jetzt nicht, dass das gerade wirklich bevorsteht, aber der ist mir so in den Sinn gekommen.
Ja, ich finde Jennings ist für mich, ich habe den mal im Super Bowl damals als den Schlangenmann betitelt, weil er halt einfach sich immer irgendwie rausgewunden hat davon aber auch einiges verloren, auch aufgrund der Verletzungen ehrlicherweise, auch in diesem Jahr. Ich bin da bei dir, ich glaube aber, wenn ich jetzt richtig liege, dass Pearsall erneut ja auch wieder ausfallen wird, über die Trade-Deadline hinaus, glaube ich, es ist noch nicht offiziell, aber der ist zumindest wieder Limited Practice und so, da muss man wieder abwarten, also noch ist er questionable, aber es sieht danach aus, dass er wieder nicht spielt. Und dann stellt sich halt die Frage, wie du sagst, was machen die Niners dann? Fangen die Niners irgendwann an, ihre Offensive einfach weiterhin über CMC einfach mal laufen zu lassen? Und dann gucken wir mal, wenn Kittle fit genug ist.
Das ist ja, das brauchst du überhaupt irgendeinen anderen.
Eben. Stellst du nur noch Blocking-Wide Receiver hin? Und dann, ja, aber ich bin da bei dir, weil ich glaube, sie könnten für Jennings tatsächlich schon was rausholen. Und es wirkt auch so, und Christoph, du kennst das jede Woche, wo wir zusammensitzen, das ist für mich ist immer ein großes Thema, Kevin, auch die Mentalität. Und die sehe ich bei Jennings nicht. Der ist dann zurückgekommen von Verletzungen, war dann in dem Spiel selbst, wo er zurückkam, schon wieder angeschlagen, hat aber auch ehrlicherweise, und das habe ich damals mal bei George Pickens noch bei den Steelers beobachtet, nicht so einen Eindruck gemacht, wie Routen vernünftig zu Ende zu laufen und so einen richtigen 100% zu geben. Und das könnte auch so ein verdeckter Hinweis sein, jetzt von mir als Investigativreporter der Aluhüte, dass er noch irgendwo hinwechselt vielleicht. Ja.
Gut so, Sherlock. Ja, er hebt sich das wahrscheinlich so ein bisschen auf. Ja, ist mega schwierig. Also wir haben ja gerade schon gesprochen, selbst bei den Receivern ist CMC ganz vorne dabei. Mit Abstand hat 130 Yards mehr gefangen als der nächste Wide Receiver ist Kendrick Bourne übrigens mit 429 Yards. McCaffrey hat 560 Yards gefangen. Ne? Also es ist schon
Kendrick Bourne wäre übrigens auch noch ein Thema, wenn Jennings, Pearsall und so alle fit sind, ne? Weil dann brauchst du den theoretisch nicht mehr. Und er hat aber gezeigt, dass er eigentlich reliable ist, wie es immer so schön heißt. Vielleicht ist der auch nochmal ein Name, der dann vor den Niners geht.
Ja. Ja, definitiv. Und wenn wir über AJ Brown gesprochen haben, Juwan Jennings hat genau eine ähnliche Reception-Quote, ne? Das ist auch bei 51% nur der Bälle, die er fängt. Ich finde auch, er wirkt, wenn er auch auf dem Platz steht, boah, es ist immer schwer, auch ich kann das ja auch so vom Fußball manchmal, da wird oft Spielern unterstellt, ja, die seien lustlos und sowas halt, und die wirken nicht ganz so, als ob sie noch bei der Sache sind. Das ist, glaube ich, in den wenigsten Fällen tatsächlich so die Realität. Aber Flo, wie du gesagt hast, manche Routen werden nicht sauber gelaufen. Da werden Pässe dann in den Bereich geworfen, wo er halt gar nicht ist. Da hast du das Gefühl, okay, an wem liegt das halt jetzt? Und es ist auch dadurch, dass ich ja die 49ers auch öfter mal sehe im Jahr, ist schon auffällig, finde ich. Also schon auffällig, und ich glaube, das ist eine Geschichte, da gucken die Teams natürlich halt auch hin. Das sind Spieler halt, vom Charakter her, passen die halt auch in die Mannschaft oder halt eben nicht. Und Spieler, die sich, ich sag mal in Anführungsstreichen, rausstreiken, du weißt ja auch als aufnehmendes Team dann nicht, wann sind die Spieler mal wieder so weit, dass sie halt sagen, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt möchte ich was anderes machen, das passt mir halt irgendwie alles nicht. Und deswegen, Steelers, boah, es wird schwierig, sie brauchen aber definitiv jemanden. Ja. Also sie brauchen definitiv jemanden, weil klar, DK hätte ich auch gerne in Seattle weitergesehen, aber hat man auch so das Gefühl, so richtig läuft das auch noch nicht an, von den Yards
her. Weil er halt immer ganz gut gecovert ist und auch in Doppelcoverage oftmals ist.
Genau.
Egal, ja, ob in Zone
weil
und ja, Roman Wilson und so sind nicht die Antwort, das muss man leider so sagen.
Nee. Wie gesagt, auch da geht dann viel über Pat Freiermuth, Tight End, auch Jalen Warren, Running Back, wird ja auch viel eingesetzt. Ja, und dann fehlen dir halt, Calvin Austin ist noch da, ist aber auch nicht das Gelbe von Ei.
Ja, das ist nach Metcalf ist da
wenig, auf der wenig, nix. Ja, und vor allen Dingen, wenn du natürlich so einen Quarterback halt hast, der ja das ein oder andere Jahr schon in der NFL gesehen hat, keine Frage, aber der ja trotzdem, da braucht man, glaube ich, nicht drüber diskutieren, das Spiel sehr, sehr gut liest und auch richtig gute Entscheidungen auch trifft. Und wenn du dann nur einen Receiver hast, wo er eigentlich wirklich halt hinwerfen kann, dann ist genau wie du gesagt hast, Flo, dann ist Double Coverage da und dann kann selbst so ein Mutant wie DK Metcalf auch dagegen manchmal nichts machen. Und deswegen, sie brauchen auf jeden Fall Entlastung da halt, beziehungsweise mehr Qualität dann auch auf der Position.
Und was wir nicht vergessen dürfen, was man auch immer im Kopf behalten muss, wen kann man denn bei den Steelers vielleicht noch auch entbehren? Wen kann man denn so einen Deal mit reinpacken? Klar, offensichtlich ist der Typ, der sich die Throwback-Designer-Jerseys ausgedacht hat, der wird auf jeden Fall weggetradet werden, glaube ich. Sorry, alle Steelers-Fans, das war brutal hässlich. Aber Spaß beiseite, weil wir da auch über Cornerbacks gesprochen haben. Darius Slay ist ein Name, den man vielleicht entbehren konnte, der eigentlich ein Name ist, den man in der Offseason ja auch dementsprechend hat, geholt hat, das aber, glaube ich, auch nicht so der Fit ist. Also das ist ja auch kein schlechter Name. Who knows? Also da muss man immer auch gucken, wen können sie noch abgeben, auch vielleicht in der zweiten Reihe. Gerade in der Secondary ist da der ein oder andere Name möglich bei den Steelers, um dann vielleicht den ganz großen Wurf zu machen. Und Wide Receiver auf dem Markt, die irgendwo rumoren, gerade bei Teams, wo es schlecht läuft, gibt es ja genügend.
Zwei Teams hätte ich noch.
Ja.
Und zwar in der Reihe nach den Bills würden die Detroit Lions kommen. Und da ist wieder das Thema mit den Verletzungen. Der Ausfall auf Cornerback von DJ Reed tut extrem weh. Terrence Arnold ist auch immer wieder angeschlagen mit der Schulter. Und da bringe ich jetzt einen Namen von den Seahawks mit rein. Wir haben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Rick Woolen von den Seahawks. Den könnte ich mir da ganz gut vorstellen. Ich glaube, bei den Seahawks ist er entbehrlich. Der passt nicht zu McDonald. Der passt da einfach nicht rein. Das wird nicht funktionieren. Wäre der für dich entbehrlich, Richtung Detroit abzugeben?
Persönlich halte ich eigentlich viel von Rick Woolen. Ich finde, es ist ein hervorragender Athlet. Ein sehr, sehr guter Athlet, der auch sehr gut in den vergangenen Saisons auf der Position gespielt hat, auch viel gegen die First Receiver eingesetzt wurde, der gegnerischen Mannschaften. Aber du hast das Gefühl, das war schon beim ersten Spiel direkt so gegen die 49ers. Er hat ein Problem mit seinen Augen zurzeit. Also er spielt zu sehr, er möchte zu sehr den Ball spielen, hat zwei große Plays in der Schlussphase direkt in Woche 1 gegen die 49ers zugelassen. Unter anderem auch der Game-Winning-Touchdown nachher für Tongis halt, weil er zweimal versucht, den Ball zu spielen, weil er zweimal auf eine Deception geht, als ihn einfach, sag ich mal, vom Himmel zu holen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, und das ist auch so das, was ich so mitbekomme aus Seattle, irgendwie passt der nicht in das System von Mike McDonald. Die Seahawks spielen da viel in der Zone-Coverage, also weniger gegen den Mann.
Und ja, Rick da Williams ist er einfach nicht gut. Den musst du Man spielen lassen, deswegen wird er zu den Lions, glaube ich, ganz gut passen, oder? Und die haben natürlich eh Bedarf.
Das ja, kommt absolut. Dazu. Sie haben Bedarf. Das große Fragezeichen in Seattle ist einfach, wie fit bleibt Devin Witherspoon? Hat er jetzt ja unter dem Jahr auch schon mit der einen oder anderen Verletzung zu tun. Ich finde, Seahawks haben genug Tiefe auf der Cornerback-Position. Sie könnten sich einen Abgang erlauben. Ich würde es aber persönlich schade finden, weil ich einfach finde, dass Rick Wohl ein sehr, sehr guter Spieler ist, ein sehr guter Athlet ist. Aber wie gesagt, er passt einfach nicht zu dem Scheme Mike McDonald. Und Mike McDonald ist ein Defense-Head-Coach. Das heißt, er coacht die Defense.
Auf lange Sicht wird das ja nicht besser werden.
Nein, und Rick Woolen ist jetzt, glaube ich, auch irgendwann dran mit einer Vertragsverlängerung nochmal. Das heißt, ich sehe auch eher, dass da die Zeichen auf Trennung stehen. Und natürlich mit so einem Coach wie Dan Campbell, jetzt sind wir wieder beim Thema Mentalität, das kann natürlich funktionieren. Ne? Also ich glaube schon, dass Rick Woolen ein Spieler ist, der ist so ein kleiner, verkappter Richard Sherman so ein bisschen, ne? So ein Trash-Talker, der so ein bisschen den Gegenspielern unter die Haut geht. Ich glaube schon, dass der nach Detroit sehr, sehr gut passt. Zu der Stadt, zu dem Club, zu der Franchise, zu Slim Shady passt der halt einfach, zu Dan Campbell halt, ne? Das ist so alles. Ne? Das ist halt alles so, wo ich sage halt, da würde ich ihn schon sehen. Ich glaube aber, dass die Seahawks einen relativ hohen Preis für ihn aufrufen werden trotzdem. Aber ja, also Detroit wäre auf jeden Fall ein Landing-Spot, der für Rick Woolen, für ihn persönlich, auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn machen würde. Einfach, weil er aus dem Zone-Coverage raus muss und in diese Man, in die Man-Coverage halt einfach rein muss. Und das spielen die Lions sehr oft und sehr gerne.
Was man dann noch sagen muss, ich habe das Spiel der Lions kommentiert in dem Spiel, wo Brian Branch gesperrt war, also das Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers, da fehlten dann mit dem gesperrten Branch sieben Spieler aus der Secondary, und ich würde den Ball so ein bisschen umdrehen, denn ich finde es interessant, die Detroit Lions haben eine Menge Capspace oder genügend Capspace, um da wirklich eine Nummer 1 Lösung vielleicht sogar anzugehen, rein von der Kohle her, was das Vertragskonstrukt des möglicherweise kommenden Spielers betrifft. Ich finde aber, was mir hängen geblieben ist in den letzten zwei Wochen, dass die Jungs, die da ja eigentlich in der dritten, stellenweise sogar vierten Reihe, auch aus dem Practice Squad oder in der Woche vor diesem besagten Bucks-Spiel gerade erst zum Practice Squad dazugekommen sind, auf sich aufmerksam gemacht haben. Da wurde nämlich natürlich die Mentalität ausgerufen, du spielst jetzt dafür, vielleicht sogar den Starting-Posten zu bekommen. Aber das finde ich sehr, sehr spannend, weil sie vielleicht sogar einen Spot aufgemacht haben, auch für andere Teams. Das haben wir damals auch thematisiert, entweder für die Lions selbst, weil die Spieler verletzt sind, Maddox, Arnold, Joseph und wie sie alle heißen, Khalil Dorsey, IR, DJ Reed. Und da hat aber jemand wie ein Nick Westside, Eric Hallett, Rocky Sin, der jetzt auch selber schon wieder angeschlagen ist, Arthur Mollett und so, die haben alle für sich einen Case gemacht. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wenn sie jemanden holen, weil ich habe das Gefühl, in diesem Trademark bis zur Trade-Deadline rein auf der Cornerback-Position, auch wenn wir jetzt schon zwei Namen ganz zu Beginn dieses Parts hier genannt haben, die jetzt ja schon getradet worden sind, glaube ich, dass die Detroit Lions der Dominostein sein werden, die eine gewisse Cornerback-Rotation mit sich ziehen. Natürlich jetzt nicht so wie in der Free Agency, dass jetzt 32 Teams einen neuen Cornerback holen. Aber ich glaube, dass so 3-4 Jungs von den Lions, wenn sie jetzt für einen traden und der ein oder andere wieder fit ist in der Secondary im Allgemeinen, da aus der zweiten, dritten Reihe für andere interessant wird. Denn die haben zwei Spiele einen richtig guten Job gemacht. Das ist so mein
Gefühl. Aber das war halt immer, es ist Regular Season Football, es ist Oktober oder sowas. Know, und du willst ja, und das sehe ich tatsächlich dann gar nicht, weil wie schwer ist es aus der zweiten Reihe, du hast Arthur Mollett angesprochen, der hat bei den Ravens immer mal wieder ein gutes Spiel. Du wirst immer in der zweiten Reihe bleiben, außer du bist mal über lange, oder hattest mal ein Spiel, dass du gegen XYZ da.
Er bleibt ja erstmal Starter auch, ne? Also
ich glaube, da wird es tatsächlich schwierig. Da gehen dann die großen Namen. Wenn Rick Woolen kommt, kannst du Robertson wieder ins Slot stellen, so ist richtig. Dann ist Moletta eben wieder raus und dann ist es das normale Spielchen. Du kommst aus der zweiten Reihe mal für ein, zwei Spiele hoch, machst vielleicht gar nicht schlecht, aber wie oft bist du dann wieder in der, böse gesagt, Versenkung verschwunden, und so, glaube ich, wird es bei den Lions auch sein. Mhm. Weil das ist Oktober-Football. Stell dir jetzt vor, wir sind im Januar, die Commanders kommen, also letztes Jahr die Commanders, nicht die diesjährigen Commanders. Du verlierst in deinem ersten Playoff-Spiel. Da willst du dann kein Mollett oder sowas drin haben. Das ist halt leider das harte Brot NFL.
Okay, die Frage ist, dass ich auch wie,
ja, die Frage ist halt,
dass die einen Case für sich gemacht haben.
Ich würde es ihnen gönnen, aber die NFL ist da ja meistens sehr namensfokussiert, was das auch anbelangt.
Ja, absolut. Ich bin mal gespannt, wie viel, weil du hast ja Capspace angesprochen, wir haben ja auch, ne, Aiden Hutchinson hat ja auch, der sind ja up to date, ne, hat ja auch verlängert halt, ne, 4 Jahre.
Aber gleich nachher später noch drauf zu sprechen, genau, ja. Aiden Hutchinson, also fetter Vertrag.
Deswegen, ja, muss man sagen, auch absolut verdient, ne, ich glaube 131 garantiert oder irgendwie sowas. Das geht natürlich auf den Capspace drauf. Also da holst du die Zahlen mal schnell wieder runter. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass viele Teams dann eher dann auch ein bisschen auf den Namen schauen. Gerade wenn es dann Richtung Playoffs geht und Richtung, sage ich mal, Key Trades, dann muss ein gewisser Name dahinter stehen. Ich glaube, dass keiner irgendwelche Experimente macht und halt so nach dem Motto, ja, mal gucken, vielleicht gehen wir das halt irgendwie weiter. Aber auch da Cornerback auf der Position in dem Team, ein absoluter Muss eigentlich schon fast, ja.
Nur damit es einmal erwähnt wurde, Edge-Position bei den Lions ist jedes Jahr das Thema, auch wenn Moorman das ganz gut macht, aber da könnte ich mir schon mal, Jalen Phillips könnte ich mir bei den Lions zum Beispiel wirklich gut vorstellen. Das wäre so mein Pick, mein Hot-Take, dass Jalen Phillips bei den Lions landet.
Witzig, dass du das gerade sagst, ich wollte exakt das Gleiche sagen. Weil ich wollte euch
das fühlt sich aber irgendwie richtig an, oder?
Den bei den Lions. Genau, weil brauchen wir eine Nummer 2 neben Aiden Hutchinson, ja oder nein? Und der Muhammad hat einen guten Job gemacht, aber da sind wir beim gleichen Thema wie mit den Cornerbacks.
Genau, so ist es.
So, und dann ist die Frage,
Januar Football gegen die Packers oder was auch immer. Ja. Da brauchst du einfach höchste Qualität. Das klingt so dumm immer, aber es ist so. Du gehst ins Champions League Finale auch nicht mit deinem Rechtsverteidiger.
Contento. Damals, aber das ist ein anderes Thema.
Die Bayern hat nochmal Massimo Otto und das ist meines Wissens nicht gut ausgegangen. Christian Lell. So, und dann habe ich noch ein Team für euch, wir müssen sie ansprechen, weil sie wahrscheinlich im Moment das formstärkste Team sind, die Kansas City Chiefs. Omar Norman Lott, der Defensive Tackle, hat sich verletzt, das ist tatsächlich eine bittere Verletzung. Mike Pennell wurde bei den Bengals entlassen und kommt jetzt zurück zu den Chiefs. Die haben dafür Malik Herring gewaved. Also sprich, der kommt zurück, ist erfahren. Die wollten ihn alle zurückhaben. Chris Jones hat es gesagt, den wollen wir wieder haben. Also von daher vielleicht nicht die ganz große Qualität wie Norman Lott, aber der kennt die Chiefs einfach. Ja, das passt wahrscheinlich wieder einfach zusammen.
Ja, da gibt's nichts hinzuzufügen.
Gibt's eine andere Position, die vielleicht ein bisschen spannender noch ist? Skill-Position oder sowas bei den Chiefs?
Ich hab einen Hot-Take, was kein Hot-Take mehr ist, glaube ich. Ich glaube, das habt ihr beide genauso im Kopf. Breece Hall wird zu den Kansas City Chiefs wechseln. Punkt, Ende aus.
Ich habe auch Running Back wäre auch so eine Position gewesen, wo ich
gesagt hätte. Breece Hall ist unzufrieden, der hat ein Riesenpotenzial, es ist ein geiler Spieler, der dümpelt bei den Jets rum, da haben wir mehrere, da haben wir auch einen Garrett Wilson und wie sie alle heißen. Sie werden nicht alles verscherbeln, sie werden nicht alles wie einen Garagenverkauf machen, wie wir neulich hatten, aber Breece Hall will auch einen neuen Vertrag. Der spielt dann um einen neuen Vertrag. Die Kansas City Chiefs brauchen jemanden. Pacheco ist nicht mehr der Angry Runner, wie er vor der Verletzung war. Auch wenn ich glaube, mein Gefühl war jetzt nach dem Spiel gegen die Washington Commanders so eher, ja, okay, der ist jetzt angeschlagen von mir aus, aber vielleicht machen sie doch nichts. Dann habe ich heute wieder drüber nachgedacht und dachte, ey, das ist ein No-Brainer. Wenn Breece Hall auf den Markt kommt, Kansas City Chiefs, go for it.
Ja, finde ich auch. Also vor allem Pacheco hat, glaube ich, ein Touchdown dieses Jahr. Kareem Hunt hat 4. Ist okay, aber ich...
Kareem Hunt läuft aus 2 Yards in die Endzone immer rein. Dafür ist er bulldozerig gut
genug. Ja, aber du brauchst halt einfach einen Running Back, der halt auch ein paar Yards macht. Wir kennen es auch aus Seattle, da ist eine ganz klare Trennung. Ken Walker läuft immer die Yards und Zach Charbonnet läuft das Ding dann zu Ende halt immer. Aber ja, Breece Hall sehe ich auch definitiv einer der Top 3, Top 5 Spieler, die auf den Markt kommen werden, zu dieser Trade-Saison, sage ich mal noch, auch einen sehr, sehr hohen Value hat, ähnlich wie, sage ich mal, ein Chris Olave halt auch. Und die Jets, klar, den ersten Sieg haben sie jetzt geholt, aber sind wir ehrlich, das Jahr ist vorbei. Wenn sie ein paar Picks draufziehen, hast du die Möglichkeit, keine Ahnung, Justin Fields, bleibt er nicht, keine Ahnung, lädst du drauf die Picks halt, ist ja mit der Ownership läuft's ja auch nicht ganz so gut, die Kommunikation. Ich glaube, die Jets, die wissen auch schon genau, wo sie stehen. Wie gesagt, Breece Hall geht in eine Contract Deal, will auch einen großen Vertrag haben. Kann ich mir von Spielerseite aus nicht vorstellen, dass er auch Interesse daran hat, jetzt in New York zu verlängern.
Ich sag's euch, wie es ist. Nächste Woche sprechen wir genau darüber. 100%.
Ja, ich denke auch, weil es wird gar keine Vertragsverlängerungsgespräche mit ihm geben, weil er von vornherein sagen würde, hey, pass auf, ich guck was, wenn ihr mich unbedingt behalten wollt, dann behaltet mich dieses Jahr noch. Ich gehe dann nächstes Jahr als Free Agent und dann werden wir sehen und dann kriegt ihr halt gar nichts mehr für mich. Und deswegen glaube ich auch, Flo, gebe ich dir vollkommen recht, dass Breece Hall definitiv auch auf den Markt kommen wird, damit die Jets noch ein paar Picks einsammeln. Und dann, ja, KC wäre so ein Fall, wo ich sage, würde er gut hinpassen. Einfach auch bei Kareem Hunt war ich irgendwie noch nie ein Fan so richtig von. Und wie du gesagt hast, Pacheco ist auch nicht mehr so, wie es mal war.
Ja, aber das wird jetzt mal das Backfield für die Playoffs. Pacheco, Hall, Hunt. Wenn die alle drei da sind, das ist es überragend. Da kannst du in der Red Zone eigentlich immer zusperren, weil die laufen dann eh irgendwie rein. Also ich glaube fest daran.
Da habe ich ein bisschen tatsächlich meinen Glauben verloren, verliegt es aber auch den Chats dran. Vor 4 Wochen habe ich mir für die Folge, für Folge 87, ganz dick schon aufgeschrieben. Das war ein bisschen Wunschglauben dann auch. Alvin Kamara, ich glaube, das war ja bei ganz vielen eine Option dann für die Chiefs, nur für die Chiefs vielleicht nicht und vor allem für die Saints nicht, weil sie ihn wahrscheinlich nicht abgeben werden. Ja, ja. Außer es kommt irgendwas ganz Dickes, deswegen braucht man da gar nicht so viel drüber reden. Das wäre meine, also wenn der gekommen wäre, dann hätte ich richtig Angst gehabt vor diesem Monster. Und es wird ja schon im Moment etwas monströser, dieses Chiefs-Team. Ja, ich will euch noch ein paar Namen hinschmeißen und ihr müsst mir einfach nur sagen, kann da was passieren, kann nichts passieren. Mhm. Und zwar auf der Edge-Position, wo wir jetzt auch schon ein paar Teams angesprochen haben, Max Crosby, Trey Hendrickson, Kayvon Thibodeau. Passiert bei einem von denen was?
Ist es das Spiel 2 Lügen, 1 Wahrheit? Dann würde ich es nämlich genauso, dann würde ich es nämlich genauso machen.
Vielleicht sind es auch 3 Lügen.
Vielleicht. Ich sag, bei 2 passiert nichts und einer wechselt zu den Eagles.
Und zwar wechselt Trey Hendrickson zu den
Hendrickson, Eagles. Hendrickson, ja.
Okay.
Das ist jetzt mein Hot-Take hier einfach. Aber Max Crosby, der blutet Las Vegas. Ich glaube nicht, dass der da.
Ich wollte auch sagen, auch da, Max Crosby bringt ja einen wahnsinnigen Vertrag mit auch. Ich glaube, der hat auch zum Saisonstart, glaube ich, auch erst verlängert, eine 106 Millionen. Auch bis 2029 und der lebt auch einfach für das Team, kann ich mir nicht vorstellen. Und Trey Hendrickson, da gab es ja schon, ich glaube, die konnten sich auch nicht auf eine Vertragsverlängerung jetzt vor Saisonstart einigen. Das war dann auch, ich glaube, sie haben sich dann auf so ein One-Year-Restructured irgendwie so geeinigt, ne? Also so ganz was ganz Wildes halt irgendwie, dass er ja, doch
ein
relativ
Jahr mit
viel
bisschen Gehaltserhöhung gab.
Genau, dann, genau. Obwohl ein bisschen,
Thema,
ja, ich glaube 14 Millionen halt haben sie ihn angehoben.
Ja, genau. Ja.
Aber ja.
Für NFL ein bisschen.
Ja. Ja, genau. Aber ich glaube, Trey Hendrickson ist tatsächlich auch derjenige, der gehen wird. Und würde halt natürlich, ja, viele auch, glaube ich, einige 49ers, ne, Bedarf.
Cowboys.
Überall in der Defense.
Ja. Cowboys, ja. Thibodeau, da wurde von den Giants schon gesagt, nee, der wird nicht abgegeben. Mhm. Der kam auch so ein bisschen unverhofft auf, genauso wie jetzt mein letzter Name. Und da war ich echt überrascht. Brian Thomas Jr. von den Jaguars.
Ja,
der kam dann so mal auf und ich dachte mir, what? Was?
Ja, Seattle sucht noch, habe ich irgendwann mal gelesen. Seattle ist irgendwie in der Verlosung so ein bisschen gewesen, weil sie einen Slot-Receiver suchen.
Ja, wir können doch nicht, also die Jaguars letztes Jahr einen der besten Rookie-Receiver, schwieriges jetziges Jahr, das ist einfach Fakt, aber das liegt vielleicht jetzt gar nicht nur an ihm, schon auch an ihm, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Ich glaube, das war auch nicht immer ganz so koscher, wie er sich selber verhalten hat, aber ja, da muss ja schon, also die Ansage von den Jaguars war, da muss ein Hammerangebot auf den Tisch kommen, aber dass die Aussage überhaupt getätigt wird, fand ich sehr überraschend. Mhm. Weil kein Spieler ist unverkäuflich. Klar, es gibt welche, wo es ganz, ganz schwer nur stattfindet, aber wenn du Gott und die Welt bietest, ist jeder irgendwo. Das ist im Fußball nicht anders wie in anderen Sportarten. Aber da war ich schon überrascht bei Brian Thomas Jr.
Ja, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht auch was Außersportliches irgendwie nicht so läuft, dass es, ob es mit Training zusammenhängt, Einstellungen oder was auch immer, das sind wir wieder bei dem Thema, weil ich war da auch sehr überrascht, als ich den Namen gelesen habe. Und der wird bei vielen, und das ist ja auch natürlich unsere Recherchequelle, auch was die Leute von vor Ort auch berichten, die an den Teams dran sind oder auch Leute wie ESPN, die haben ja auch schon ein paar zu Gast gehabt und so. Und da taucht der Name halt bei diesen Rumors immer und immer wieder auf. Und ich bin da auch sehr überrascht, ehrlicherweise. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, wo der hinwechseln sollte, wo man dann dementsprechend genügend bezahlt. Wie du sagst,
Christoph. Genau, was also, für ein Preis auch sein soll. Also der muss ja schon sehr hoch sein, auch wenn es jetzt im Moment eher ein schwächeres Jahr ist. Aber ey, der ist jetzt im zweiten Jahr und letztes Jahr war brutal. Also da haben wir schon gesehen, was der kann. Ich fände es spannend, weil es mich interessieren wird, was der Wert dann wäre. Was ist ein Hammerangebot? Mhm. Aber schwer vorstellbar. Und dann holen doch die Steelers jetzt.
Ja, das wäre krass auf jeden Fall. Das wär krass. Aber ich glaube auch, er hat ein schwieriges Jahr, eine relativ hohe Drop-Quote, glaube ich, auch. Ist da, glaube ich, in den Top 3 negativ gesehen.
Also die Jaguars insgesamt enttäuschen, was das anbelangt, ja.
Ja, und da deswegen glaube ich nicht, die Frage ist ja halt immer, wenn du so jemanden holst für so einen hohen Wert, wie wir dann auch sagen, so einen Gegenwert, den du da bringst, das machst du ja dann nur, wenn der dir sofort aus dem Stegreif dann auch hilft. Aber das sehe ich bei Brian Thomas dieses Jahr dieses Jahr nicht einfach.
Ich glaube, wir brauchen
also,
das zu.
Also, wie gesagt, ich finde es auch komisch, dass er mal so aufgetaucht ist. Aber Christoph, wie du gesagt hast, kein Spieler im Endeffekt ist unverkäuflich, irgendwie halt auch, ne, wenn das Angebot irgendwie stimmt. Aber irgendwie, nee. Also nee, das glaube ich nicht. Also ja, es kursiert, aber ich glaube, das hängt eher damit zusammen, Flo, wie du gesagt hast, dass es irgendwie intern nicht ganz passt, dass es so ein bisschen rumort und dass man dann deswegen immer so leicht direkt denkt, okay, dann stehen die Zeichen auf Trennung, aber ich glaube auch eher weniger.
So ist es. An der Stelle sei gesagt, keiner ist unverkäuflich, falls jemand Trade-Angebote machen möchte für Christoph Stadler, ich bin offen.
Da muss nicht so viel auf den Tisch legen. Das
schreib
da ist so eine Spur mit weiß ich nicht, mit Keksen, da bin ich schon weg, keine Sorge.
Stimmt. Was war dein Liebling? Vanillegipferl ist es, glaube ich. Falls du uns mal Vanillegipferl, das
bald
ist
bald geht's wieder Fall. Los. Ich habe schon die Jogger an, die etwas mehr Platz lassen.
Sehr gut. Nee, also sehr, sehr, sehr spannend. Da könnten wir, glaube ich, echt noch Stunden sprechen, weil es viele, viele Gerüchte gibt. Nächste Woche gibt es natürlich dann die Auflösung, wenn wir
genau, dann wissen. Genau, bis dahin, weil es ja Dienstag ist, schreibt uns gerne noch in die Kommentare, was ihr für Trades vielleicht habt. Das muss jetzt gar nicht unrealistisch hoch 3 sein, sondern auch, wo ihr wirklich realistisch was seht. War nicht alles, glaube ich, unrealistisch, was wir erzählt haben. Gerne in die Kommentare, würde mich interessieren, was ihr da so auf der Pfanne habt. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit ein paar Spielen, die jetzt anstehen, da wollen wir ein paar bisschen schneller durchlaufen, weil es aber echt ein paar coole Storylines gibt. Und dann gibt's noch ein Spiel der Woche. Ich glaube, auf das freut sich jeder Football-Fan, auch wenn es nicht seine Mannschaft ist. Lass uns mal starten. Thursday Night Football, die Baltimore Ravens bei den Miami Dolphins. Das ist dann nochmal um 1.15 Uhr, Donnerstag auf Freitag. Da ist die Zeit noch nicht umgekehrt wieder, beziehungsweise diese eine Stunde, die müssen wir noch mitnehmen. Klang wahrscheinlich vor Saisonbeginn auch noch einem besseren Spiel. Jetzt stehen beide nicht da, wo sie stehen sollen. Auf der anderen Seite vielleicht wieder die Chance für beide reinzukommen. Lamar Jackson ist zurück. Und Kevin, das ist ja die beste Nachricht, oder, für die Ravens. Letzte Woche souverän gewonnen gegen die Bears, aber jetzt mit Lamar.
Ja.
Jetzt kann doch die Aufholjagd starten.
Ich muss sagen, ich große Fragezeichen dahinter. Auch
glaubst
da weiß
dran?
Ich nicht. Nee, glaube ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, aber so vom Bauchgefühl her sage ich, Das funktioniert dieses Jahr nicht. Auch Lamar irgendwie, ich weiß auch nicht, das gefällt mir nicht so. Defense ist nicht gut, also was so Total Yards angeht, lassen sehr, sehr viel zu. Pass-Run-Defense ist nicht gut. Also das ist schon mal ein wichtiger Faktor. Komisch für Baltimore, finde ich eigentlich, weil es immer eine defensiv auch sehr, sehr gute Mannschaft war. Und ich glaube nicht, dass Lamar derjenige ist, der so viel nachher dann wieder aufs Board bringt.
Lass uns das mal durch. Die stehen 2-5. Jetzt gegen Miami. Wie stehen sie danach? 3-5.
Haken.
Vielleicht, oder? Ja. Ja, doch, gegen Miami sage ich, da reicht's noch.
Dann spielen sie bei den Vikings.
Da kannst du ein L hinterschreiben.
Dann stehen sie 3-6. Dann in Cleveland.
4-6.
4-6. Ja. Gegen die Jets. 5-6.
Ne?
Gegen Cincinnati daheim. 6-6.
6-6.
Gegen Pittsburgh daheim, das lasse ich nicht nehmen. 7-6. Und
daheim,
dann in Cincinnati. Ist, ja. Und dann ist die Frage, 8-6. Kommt da jetzt das 7-7, kommt das 8-6? Und das ist dann wirklich so der, also da wissen wir mehr.
Ja, also ich sag ganz ehrlich, ich glaube irgendwie dran. Also ich habe die Ravens gesehen, ich habe jedes einzelne Spiel gesehen und ich bin, wir hatten ja auch vor 3 Wochen, Christoph, glaube ich, diese Krisenfolge oder 4 Wochen ist es schon wieder mittlerweile.
Lass den verdammten Huntley spielen und nicht Cooper Rush. Nichts gegen Cooper Rush. Das ist der bessere Quarterback per se als Huntley. Aber lass einfach Huntley spielen, weil du nicht so viel verändern musst in deinem Team.
Richtig.
Ich verstehe es nicht.
Übrigens ja auch dann ganz interessantes Aufeinandertreffen. Huntley war ja mal der Backup letztes Jahr von Tua Tagovailoa bei den Dolphins. Aber jetzt ist ja Lamar Jackson, gerade auch am heutigen Abend, wo wir aufzeichnen, hieß es wieder, er ist good to go. Also der wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich spielen.
Ich glaube, es ist schon offiziell, dass er spielt.
Ist sogar offiziell.
Ich glaube, es ist mittlerweile offiziell.
Okay. Sehr gut. Und ich glaube einfach dran, weil Lamar Jackson vor seiner Verletzung Passer-Rating überragend, Touchdown-Interception-Ratio überragend. Er ist nicht mehr das gelaufen und mit Derrick Henry wurde es von Woche zu Woche auch im Laufspiel schwächer mit Lamar Jackson. Aber die Dolphins waren im Vorfeld des Spiels letzte Woche unfassbar schlecht in der Laufdefensive. Sie waren unfassbar schlecht im Passing Game in ihrer eigenen Offensive und sie haben jetzt irgendwie komischerweise gegen die Atlanta Falcons nur 45 Yards zugelassen, nur 11 First Downs zugelassen. Das lag aber in erster Linie an den Falcons. Und wenn wir nur auf dieses Spiel gucken, Lamar Jackson wird zurückkommen und er wird sein Passer-Rating fast perfekt setzen. Der wird seine Flowers füttern, der wird seine Leute füttern. Derrick Henry wird seine Miss-Tackles brechen, weil die Dolphins ihn schlecht tackeln und die werden die Dolphins zerstören. Das ist meine Meinung und dann bin ich total bei Christoph. Ich sag sogar selbst in der Verfassung, wo Lamar Jackson vor seiner Verletzung war, könnten sie sogar gegen die Vikings schon gewinnen. Der Rest ist alles Pflichtsieg, auch in den Divisionsduellen. Steelers, vielleicht wird's noch eng, aber da sind ja noch 5 Wochen hin. Ich glaube, tatsächlich stand jetzt daran, dass die Ravens ja, die das noch wuppen.
Steelers Defense ist teuer, aber nicht gut. Hat Lamar Jackson auch gemeint. Ab jetzt heißt es immer, do or die, jetzt in jeder Woche. Und das kann natürlich auch was mit dir machen, dass du immer bei 100% fokussierst bist. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das waren sie auch unter Lamar in den ersten Wochen nicht immer. Da ging das alles ihrer Meinung nach zu easy. Ich glaube, dieses Bildspiel in Woche 1 hat ihn auch ein bisschen was gekostet. Das hat ihnen richtig wehgetan. Ich war mit der Offense auch nicht 100%ig zufrieden, als Lamar da war. Die Zahlen sagen da was anders, weil der überragende Zahlen bis dato hat. Aber da Absolut. Bin ich bei dir, Kevin, hat mir auch nicht 100%ig gefallen.
Bessere als in der MVP-Saison übrigens, in beiden MVP-Saisons hatte er.
Das ist tatsächlich ein bisschen strange. Ja. Aber diese Division ist so offen und ich glaube, also natürlich, wenn sie jetzt verlieren, ist es vorbei. Brauchen wir nicht reden, weil dann brauchen wir auch das Thema nicht mehr aufmachen. Aber ich sehe die Ravens schon noch drin in der Nummer.
Ja, ich weiß nicht. Die Defense spielt mir einfach nicht gut genug dafür. Ich bin ehrlich, klar, die Dolphins werden sie vernichten. Also das
Khalil Mack ist aber auch jetzt zurück. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Wir reden jetzt über Lamar, aber Khalil Mack ist ja zurückgekommen.
Ja, schon, aber also die Dolphins, ja, die werden sie wirklich, mit denen werden sie schrubben den Boden halt, aber also wie gesagt, die Division-Duelle, die sind eng. Ich glaube, auch gegen die Bengals wird's nicht so leicht auch in der Verfassung. Ich weiß nicht, ist so mein Bauchgefühl einfach. Ich sage, ich kann mich nicht mal mit irgendwas so richtig. Flo hat das so schön runtergebrochen gerade, aber es ist einfach mein Bauchgefühl.
Das ist auch völlig in Ordnung.
Lamar, ja, ich glaube, er wird auch gut zurückkommen, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass dieses 2-5, das kommt nicht von ungefähr irgendwo, dass man sagt, okay, es ist jetzt unglücklich gewesen. Ich finde, sie haben auch nicht immer grundsätzlich schlecht gespielt. Aber so einfach so, das sagt mir so mein Bauchgefühl, ja, aber Kevin, ganz einfach.
Aber Kevin, ich sag dir eins, die Defense, von der war ich brutal enttäuscht. Verletzungen hin und her. Katastrophe, Tackling, Punkte zulassen, so viele wie noch nie bei den Ravens. Aber die Offenses, die da jetzt kommen, sind halt einfach nicht gut genug. Und deswegen glaube ich wirklich dran. Und an der Stelle wollte ich dich nur fragen, Christoph, weil du Khalil Mack gesagt hast. Ich glaube, du meinst jemand anderen, weil Khalil Mack ist bei den Chargers. Kann das sein?
Entschuldigung, völliger Quatsch. Was habe ich jetzt?
Nur damit wir nicht,
dass
der Shitstorm kommt.
Nee. Khalil Mack, wie komme ich auf den denn?
Weiß ich nicht.
Völliger Nonsens.
Wenn du meintest, alles gut, macht ja nichts.
Nee, steh. Das aber war ich, mal.
Ja, das war
der mal. Der würde ihm auch weiterhelfen.
Der würde auch weiterhelfen. Aber um dieses Thema Ravens zu beenden, die gegnerischen Offenses sind viel zu schwach. Und ich glaube, dass es dann auch, wenn sie jetzt eins gewinnen, auch merken, okay, mit unserer Defense geht halt eben doch was. Sie werden was zulassen, sie werden noch Punkte zulassen, aber sie werden es mit ihrer Offense gewinnen und die Defense wird so gut mithalten, weil diese Offenses katastrophal sind. Und ich glaube nicht, auch nicht im Ansatz, dass die Miami Dolphins das so offensiv nochmal wuppen wie letzte Woche. Das sind immer noch potenziell richtig starke Spieler und Tua einen tollen Abend gehabt, AJ einen tollen Abend gehabt, alle drumherum super. Aber ich glaube, dass die Ravens Defense diese Offensive Line Miamis richtig Probleme machen wird und dann wird es für Tua eben auch schwierig.
Roquan Smith war es natürlich. Ja, ich weiß nicht, wie ich auf Khalil Mack komme. Sorry. Ja, natürlich ist Roquan Smith. Ich muss gerade selber überlegen, hatte einen kleinen Hirnfurt. Sorry für den fünfminütigen Aussetzer. Also da erwarten wir viele, viele Punkte, egal wie es ist. Und jetzt bin ich gespannt, was er dazu sagt. Wer gewinnt das Spiel mit 3-0 bei Denver at Houston?
Ja.
Boah. Da freue ich mich sehr drauf, muss ich sagen. Wirklich sehr
das
drauf.
Ich glaube auch, dass das vor ein paar Wochen hätte man gesagt, so das Spiel so, ist jetzt vielleicht nicht so cool. Aber ich glaube auch, das wird was für Feinschmecker.
Das wird wirklich so ein Spiel ohne viele Punkte, aber wirklich auf gute Art und Weise. Patrick Surtain, der fehlt verletzt.
Ja.
Der Cornerback der Broncos, gezerrter Brustmuskeln, wird jetzt wohl nicht auf IR gehen. Darf man vielleicht, dass da nur 3 Spiele sind. Hat sich ja kurz vor der Halbzeit gegen Dallas verletzt. Dre Greenlaw kommt zurück. Das hilft der Defensive wieder. Aber ich glaube, die spannende Frage ist gar nicht, welche Defense ist da besser. Das sind die zwei, meines Erachtens, zwei besten Defenses. Viel spannender ist, was bekommen wir für den Texans Offense. Weil Kevin, das Spiel gegen deine Seahawks, muss ich ehrlich zugeben, an dem Wochenende habe ich mich ganz schwer getan, welche Offensivleistung da die schwächste war. Ja. Es war dann nicht die der Texans, aber sie waren nah dran, um dann jetzt gegen die Niners aber was auszupacken, wo ich wirklich bei uns, ich hatte in der Endzone ja ein anderes Spiel mit Eagles Giants, aber natürlich schaut man ja, ich saß an dem Platz, wo man alle Bildschirme sehen kann, ich kann es ja mal verraten. Und ich dachte jedes Mal, was passierte? Ich sehe nur die Texans in Ballbesitz gegen die Niners. Ja, natürlich angeschlagen, Ausfälle, aber Robert Saleh ist ein Magier, der hat schwarze Magie. Was passiert mit diesen Texans, mit dieser Offense?
Erstmal an der Stelle kann ich mir natürlich einen kleinen Seitenhieb gegen die 49ers nicht verkneifen, dass wir die Bye gewonnen haben auf der Couch. Freut mich an der Stelle natürlich ein bisschen. Aber nein, Houston, muss ich auch sagen, ist so ein Team, Defense unfassbar. Also auch so die Zahlen an eins, was die zugelassenen Yards angeht, also die wenigsten Yards per Game zugelassen, die viertwenigsten Passing Yards zugelassen, die fünftwenigsten Rushing Yards und die wenigsten Punkte pro Spiel. Also die Defense ist schon definitiv das Herzstück. Aber wie du sagst, sie sind so ein bisschen offensiv auch aufgewacht. CJ Stroud, muss ich sagen, ja, gerade gegen die 49ers ein gutes Spiel gemacht.
So will man ihn einfach öfter sehen, weil er einfach schon ein guter Quarterback ist. Das tut eigentlich weh, wenn man die anderen Wochen dann sieht.
Ja, definitiv. Und das ist so, das ist halt diese Inkonstanz, ne, Unkonstanz halt einfach, ne, wo du halt sagst, was für ein Wochenende haben sie jetzt? Haben sie das Seattle-Wochenende oder haben sie das 49ers-Wochenende? Ne, wo du halt sagst, das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied. Da ist die Broncos-Offense vielleicht ein bisschen, hat die Ausschläge nicht ganz so nach oben und nach unten, ist halt ein bisschen konstanter, finde ich da einfach. Aber ja, wie gesagt, nicht mit diesen Ausschlägen, dass du halt sagst, boah, sie performen mal wirklich krass, wo du halt sagst, boah, wo kommt das jetzt her? Aber halt auch nicht so krass schlecht halt manchmal auch. Deswegen, ich glaube tatsächlich, wie wir es auch eben angesprochen haben, dass es ein sehr, sehr enges Spiel werden wird mit relativ wenig Punkten. Und Flo als alter Feinschmecker ist das aber genau, was für uns beide halt
das dann auch. Das ist wirklich was für Flo als Defensiv-Konnoisseur.
Ne, also cool. da mal reinzugucken halt, das Wort muss ich erstmal nachschlagen, was da jetzt eben gerade gefallen ist, das muss ich erstmal.
Bei Christoph Französisch, da ist einiges hängen geblieben. Bonjour, mes amis.
Wenn wir Christoph Podcast machen, lerne ich jede Woche dazu. Das ist einfach herrlich. Ja,
also aber, ich kann euch schon mal sagen, welche Richtung es ausschlagen wird. Stroud gegen die Niners, nullmal gesackt, nur 9 Pressures haben sie zugelassen. Das wird gegen die Denver Broncos anders ausschauen.
Eben, und das ist für mich auch das wichtigste Matchup, weil, Kevin, du hast auch gerade die Broncos-Offense angesprochen, da könnte man ja so ein bisschen den gleichen Case machen, aber diese Broncos-Defense mit Quarterback-Pressure, Quarterback-Hits, Sacks, da sind sie alle Nummer 1, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer für die Offensive-Line der Houston Texans. Deswegen, ja, ein NFL-Spiel wird oft in den Trenches gewonnen, keine Frage, da schaue ich aber nochmal sehr, sehr genau hin, weil wo CJ Stroud mich beeindruckt hat, das hat Christoph so kurz angerissen, war in der letzten Woche dieses Rausrollen, diese Ruhe auch in der Pocket, selbst wenn die Pocket so ein bisschen kollabiert ist, immer gleich so, boah, alles fällt hin, sondern wenn sie so ein bisschen schrumpfte, nenne ich es jetzt mal. Und da hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Das Problem ist halt nur, dass bei den Broncos Bonito von links, Cooper von rechts kommt und dann kommt in der Mitte auch noch einiges. Da bin ich wirklich gespannt. Das ist für mich vielleicht das offensichtlichste Matchup, aber das Matchup, wo ich mich ganz besonders drauf freue, vis-à-vis, tatsächlich aber eben auch bei der anderen Seite. Deswegen, ja, wir können sagen, dass die Defenses das entscheiden, aber ich glaube eher, dass die Offenses das entscheiden werden und wir sogar einigermaßen viele Punkte sehen dafür, dass wir das Battle of the Two Best Defenses haben werden. Das ist so mein Gefühl, weil nämlich beide Quarterbacks in den vergangenen Wochen, auch wenn Bo Nix erst Richtung zweite Hälfte und vor allen Dingen für das Viertel aufgewacht ist mit dieser Offense, das gehört auch dazu, mit Pressure einigermaßen gut umgegangen sind, beziehungsweise die Offensive Lines einen guten Job gemacht haben. Weil Christoph hat es gerade angesprochen, wenn du nicht gepressured wirst und nicht gesackt wirst gegen eine Niners Defense, ja, Verletzungen haben alle.
Genau, da ist der Passer natürlich ein ganz anderes Lichtlein als bei den Broncos,
aber, klar. Aber da macht die O-Line ja trotzdem einen guten Job. Und deswegen bin ich darauf sehr gespannt.
Ist am Sonntag um 19 Uhr Teil der deutschen NFL-Konferenz. Und dann, weil Kevin da ist, schauen wir noch auf Sunday Night Football. Auch das gibt natürlich dann live auf der Zone. Dann wieder 2.20 Uhr, Zeitumstellung bei den Amis. Die Seattle Seahawks bei den Washington Commanders. Vielleicht ganz kurz zu den Commanders. Jane Daniels, vielleicht dann mit seinem Comeback. Wobei, ich fand jetzt gegen die Chiefs, lag es nicht an Marcus Mariota. Das war, glaube ich, jetzt nicht das primäre Problem. Terry McLaurin ist wieder raus mit der Quadrizepsverletzung. Das ist echt, ich sag's mal ganz salopp, zum Kotzen. Dass
auch für sämtliche Fantasy-Inhaber, danke nochmal.
Ja, aber jetzt mal unabhängig davon, was der einfach für Catches dabei hatte, war schon einfach geil, den auf dem Feld zu sehen. Jetzt ist er wieder raus. Hat er währenddessen dann schon wieder rumgehumpelt. Also das ist echt, ich sag's ganz salopp nochmal, zum Kotzen, dass der wieder raus ist. Und nervt doch für das Matchup. Weil natürlich die Frage wichtig ist, wie zufrieden bist du mit Sam Darnold?
Es ist unfassbar. Also ich bin ja ein großer Skeptiker gewesen, bin ich ganz ehrlich, gebe ich zu, vor der Saison. Ich glaube, sie haben ihm, was haben sie gesagt, 30, 35, 40 Millionen pro Jahr hat er drin stehen gehabt in seinem Vertrag, wo sie sagen, boah, das muss er erstmal einspielen. Aber muss ich sagen, stand jetzt mit Start in Woche 9, also wirklich sehr, sehr gute Entscheidung getroffen. Klar, er hat dann auch den ein oder anderen Fehler drin gehabt, keine Frage, aber auch nicht immer, den er selber zu verschulden hatte dann auch. Klar, Offense Line ist in Seattle immer ein Thema, wird auch immer bleiben. Er hat, glaube ich, von den Top-Quarterbacks, die da oben stehen, die mit Abstand am wenigsten Zeit, bis er werfen muss im Durchschnitt. Trotzdem, das, was wir eben gerade schon bei Houston gegen Denver angesprochen haben, er handelt den Pressure halt sehr gut zurzeit, muss man ganz klar sagen.
Er wurde bisher nur 9-mal gesackt zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr bei den Vikings. Ihr erinnert euch, wurde 21-mal gesackt. Ja. Also ich finde schon, da hat er echt nochmal vielleicht auch selber auch die Lehren draus gezogen, nochmal ein bisschen. Er muss es natürlich auch machen, schneller spielen. Ja. Aber irgendwie hat's was.
Genau. Du hast also gerade aus Seahawks Sicht hast du das Gefühl halt einfach, er trifft sehr schnell eine Entscheidung. Der erste Read funktioniert nicht, dann geht er über den zweiten und wenn das nicht funktioniert, den Ball weg.
Genau.
Und dann ist das Ding auch erledigt. Was mich halt natürlich ein bisschen
auf Smith und Jigba, ne? Das
dürfen wir immer genau. Du hast auch nach der Verletzung von Puka Nacua hast du jetzt den besten Receiver was die Yards angeht, einfach auch was die Explosivität angeht. Was wichtig ist, dass es in den ersten 1, 2, 3 Wochen noch nicht so gewesen. Cooper Kupp haben sie ein bisschen mehr mit reingebracht. Es ist auch, ne, da sind wir wieder dabei. Du brauchst halt einfach mehr Leute, auf die du werfen kannst, mehr Anspielstationen. Und was ich natürlich auch persönlich cool finde, weil Seattle auch unter Pete Carroll schon immer dafür stand, dass du die Tight Ends mit viel mehr ins Spiel nimmst. Ne? Also AJ Barner nimmst du mehr mit rein, hat ein paar coole Catches gehabt, ein paar wichtige Touchdowns gehabt. Elijah Arroyo ist dabei gewesen, ein Rookie jetzt auch, der auch im Passblock auch relativ gut ist, im Runblock auch gut ist. Deswegen Seattle offensiv auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, Ken Walker läuft die Yards, Zach Charbonnet, läuft das Ding dann über die Linie am Ende. Auch da für viele Fantasy-Spieler, glaube ich, manchmal auch, die wissen, sobald die Seahawks in die Red Zone kommen, da ist Ken Walker dann raus und läuft nur noch Charbonnet. Ja, und jetzt, sage ich mal, mit der Ruhe der Bye Week, mit dem verlorenen Spiel der 49ers gegen die Texans, boah, hast du das Gefühl, so, es ist so richtig Stimmung aufgekommen in Seattle. Das war ja so zum Saisonstart mit der Niederlage gegen die 49ers, war schon klar, wie immer, alles schon verloren und alles schon raus und keine Ahnung, was halt alles. Und deswegen jetzt, ist ein ultra wichtiges Spiel jetzt gegen die Commanders.
Vielleicht jetzt sogar mit den Ausfällen halt bei den Commanders noch, wissen wir nicht alles. Wie gesagt, Jane Daniels, da besteht, glaube ich, eine Chance. Der hat jetzt heute, glaube ich, tatsächlich mittrainiert. McLaurin ist aber raus. Aber könnte ein geiles Matchup sein, Sunday Night Football. Die Erwartungen waren noch ein bisschen höher natürlich, vor allem wegen den Commanders, aber für die ist auch so ein Spiel, wo ich sage, wenn er das nicht gewinnt, glaube ich, müssen wir auch da den Deckel drauf machen Richtung Playoffs, dann war es das nämlich.
Ja. Vor allen Dingen, ich sag auch, egal ob mit Jaden Daniels oder ohne, die Seattle Defense dürfen wir da in dem Moment nicht rausnehmen. Das ist für mich das Wichtigste, wo ich drauf schauen will, weil das Laufspiel, Christoph, du hast es kommentiert ja gegen die Chiefs von den Commanders. An und für sich haben sie den Ball ja oft sehr, sehr gut bewegt, bis eben zum vierten Versuch. Leider, muss man an der Stelle sagen. Und jetzt gibt's halt dieses Aufeinandertreffen, die Seahawks drittwenigsten Yards per Play, drittbeste Lauf-Defense. Das wird für die Commanders eine Herausforderung, egal ob mit Jaden Daniels oder ohne.
Dritte Woche in Folge überschaubar bei Washington.
Also da kann man auch ein besonderes Auge drauf werfen. Und da bin ich sehr gespannt, wie auch Dan Quinn das Ganze sieht, ehemalige Seahawks, Legion of Boom Defensive Coordinator übrigens, an der Stelle, gegen Mike McDonald. Also das ist für mich das wichtigste Matchup. Wenn die Commanders das auch nicht hinbekommen, dass sie den Ball so bewegen wie gegen die Chiefs, gegen eine sehr gute Lauf-Defense und generell gute Defense, was Yards per Play angeht von den Seattle Seahawks, dann wird es schwierig und dann müssen wir uns, glaube ich, über die Commanders nächste Woche mal Gedanken machen, weil wir die thematisieren, weil dann wird es langsam eng.
Jo, definitiv. Dann lass uns noch weitergehen, weil einen großen Brocken haben wir noch und das ist verdientermaßen unser
Game of the Week.
Es ist das Spitzenspiel. 22.25 Uhr gibt's live auf der Zone, ist Teil der Konferenz die Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs. Da haben wir doch unser ja, jährliches Regular-Season-Matchup, das dann sicher in den Playoffs auch geben wird. Ich starte ganz kurz mit den Verletzungen, weil die nicht ganz unwichtig sind. Bei den Bills, Ed Oliver mit Bizepsverletzung, wohl länger raus, vielleicht Richtung Playoffs, dass er wieder zurück ist. Josh Palmer mit Knie war der raus gegen die Panthers. Mal schauen, was da ist. Angeschlagen sind auch Tackle Daquan Jones, Matt Milano, der Linebacker, und Terrell Bernard, der Linebacker. Bei den Chiefs, gerade vorhin schon mal kurz zu hören gewesen, Isaiah Pacheco, Knieverletzung, da heißt es was Week to Week, was auch immer das dann genau bedeuten soll fürs Wochenende. Und Trey Smith, der Right Guard, war ja raus gegen die Commanders, der ist jetzt im Moment questionable. Letzte Woche war doubtful, da war die Wahrscheinlichkeit nicht hoch, dass er spielt. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit einen Ticken höher. Da könnte ich mir vorstellen, dass der mit dabei ist. Pacheco, wird ein bisschen schwieriger, glaube ich.
Ja, definitiv. Also das sind die Namen, die man im Hinterkopf behalten muss. Und ich glaube, Kevin, finde ich zur Erklärung, Christoph und ich machen immer so ein Game of the Week, wo wir auf die wichtigsten Matchups eingehen. Die müssen auch immer nicht gleich sein. Das finden wir dann immer sehr interessant, uns da ein bisschen auszutauschen. Aber bei diesem Spiel hängt halt einfach alles unter der Überschrift Josh Allen gegen Patrick Mahomes. Da ist völlig egal was. Also können wir natürlich auch gleich machen. Aber ich finde das so interessant. Und seit 2023 sind sie die besten Quarterbacks in vielen Statistiken. Der Patrick Mahomes fängt jetzt auch so an zu scramblen, wie der Josh Allen es letztes Jahr schon getan hat. Ich bin da wirklich gespannt. Sie haben immer irgendwie gegeneinander gegenseitig eine Rechnung offen. Das ist irgendwie immer so. Natürlich, das Problem ist, dass die Chiefs immer eher die bessere Rechnung geliefert bekommen haben, weil sie gewinnen die Playoff-Spiele. Josh Allen gewinnt in der Regular Season. Das ist das große Thema auch von diesem Spiel. Aber ich bin da echt sehr gespannt, wie beide Quarterbacks einfach auftreten, weil sie sich mittlerweile, Christoph, das hast du, glaube ich, auch in der Preview und auch im Laufe der Saison immer wieder gesagt, auch vom Scrambling her einfach total ähneln. Ich bin da total begeistert, wie Patrick Mahomes da im Laufspiel aufgeholt hat, wenn man so will, weil man auch da das Gefühl hat, auch er kann mittlerweile wirklich alles. Scrambelt er immer gut, mittlerweile aber auch mutig genug. Und wenn wir die zwei uns anschauen, dann kann es eigentlich nur ein Feuerwerk von Offensive werden. Aber natürlich gibt es ein paar Matchups, die wir beachten müssen. Das ist ja klar.
Ja, definitiv. Ja. Also ich finde auch, also bin ganz klar auch bei dir, Flo, die beiden Quarterbacks halt stehen über diesem Spiel halt auch. Patty Mahomes hat ein bisschen aufgeholt, was die Zahlen angeht. Josh Allen war ja sonst halt immer, wie gesagt, der Alleinunterhalter in der Bills Offense. Und deswegen, also die Rushing Yards sind einigermaßen ähnlich. Ich glaube, Josh Allen hat 261 Yards und Patrick Mahomes 280 Yards. Beide haben auch schon ein paar Touchdowns gelaufen. Patty Mahomes hat 4 Touchdowns, Josh Allen 5. Also es ist schon halt so, du merkst halt auch, Patrick Mahomes, finde ich, hat ja zum Saisonstart relativ unterperformt, wenn man ehrlich ist. Also ich fand ihn zum Saisonstart nicht so gut, aber es wie die ganze
Kansas City Mannschaft. Da musste doch viel laufen. Jetzt kann er passen.
Jetzt kann er, ja, das stimmt vielleicht auch. Aber wie gesagt, ich finde, er ist jetzt halt einfach, man merkt einfach, Kansas City ist jetzt halt einfach da. Auch wenn man natürlich die letzten Spiele halt auch sieht, ne, waren schon überzeugende Spiele dabei. Klar, kann natürlich jeder sagen, die Raiders war jetzt halt nicht der krasseste Gegner, auch Jacksonville haben sie ja auch dann verloren, auch wenn es eng war, aber haben sie gegen Baltimore gehabt, auch dann, also ich finde schon, Kansas City ist auf jeden Fall wieder so, wie man sie kennt, auch da, und ja, es gibt einige sehr, sehr interessante Matchups, auch gerade, was ja so die beiden Pass-Defenses angeht, sind beide ja statistisch relativ gut. Kansas City ist an Nummer 3 der Liga, was Pass-Yards per Game angeht, und Buffalo an Nummer 2. Bin gespannt, wie sie
recht
das...
Gut hast du noch, gut hast du noch schön ausgedrückt.
Ja, ja. Ja, ja. Und wir haben ja auch vorhin schon mal drüber gesprochen, gerade Buffalo, da fehlen ja so ein bisschen auch die Receiver halt dann auch, ne, wo es ein bisschen schwierig wird, hinzuwerfen. Ja, und aber ich sag mal, bei Kansas City ist es ja ähnlich. Das ist ja ähnlich, ne? Ich finde, also außer neben Travis Kelce, klar, Hollywood Brown ist noch da, aber dann wird's auch.
Du vergisst jetzt aber den Kollegen Worthy, meines Erachtens.
Ja, schon, aber von den Zahlen her ist er ja jetzt nicht so
beeindruckend. Ich glaube, wir dürfen bei den Chiefs nicht auf die individuellen Zahlen der Receiver beispielsweise schauen. Ich glaube, dafür ist dieses alles mittlerweile zu sehr auf einem Guss, um jetzt zu schauen, der macht die. Pacheco ist zahlentechnisch eine Katastrophe, da hast du eigentlich keine Gründe, den eigentlich spielen zu lassen. Trotzdem wird er wahrscheinlich, die werden wahrscheinlich dann gar nichts machen zur Trading Deadline und werden einfach Pacheco wieder gesund zurückbekommen. Ich glaube, da ist es wirklich die Zahlen, das ist ein Gesamtguss als Team. Und da ist nicht dieser eine Dude dabei, der raussticht und alles abreißt. Das ist Kelce auch nicht mehr.
Das stimmt. Wer natürlich jetzt mega interessant ist und wieder zurückkommt, ist Rashee Rice. Na, da muss man natürlich sagen.
Das hat jetzt in 2 Spielen 3 Touchdowns, das war schon ein ganz gutes Comeback.
Ja. Die Yards waren 135 Yards in beiden Spielen, also da kann man sagen, den haben sie gebraucht, gesucht und gefunden dann auch. Es wird ein Megaspiel werden. Also das glaube ich auch. Die Erwartungen sind da schon sehr, sehr hoch, weil halt einfach beide Teams sehr, sehr vollgeladen sind mit Starspielern dann auch.
Also ich habe nochmal ein anderes Matchup, wo ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen komme. Was glaubt ihr denn, weil du das jetzt gerade aufgemacht hast, den Case, welche Passing-Defense die bessere Chance hat, auf dem Niveau so weiter zu spielen in diesem Chiefs Duell?
Ja.
Ja. Kevin?
Gehe ich auch mit Kansas City, ja.
Weil die Chiefs Offense, Christoph, für dich, du hast es ja gerade schon mit dem Guss beschrieben, schwerer ausrechenbar ist, mehr Bälle verteilbar sind als bei den Buffalo Bills, die das auch haben, aber eben nicht konstant. Und wir haben es ja ganz am Anfang der Sendung angesprochen, da ihre Problemchen haben.
Ich kann euch ans Championship Game noch erinnern, dass die Chiefs 32-29 gewonnen haben. Yep. Da war zum Beispiel Worthy ein ganz wichtiger Spieler mit ganz viel Motion auch. Also Worthy hatte da 6 Catches für 85 Yards und einen Touchdown. Ist jetzt individuell auch, ist gut, aber jetzt auch nicht überragend, wo man sagt, boah, der hat ja 150 Receiving Yards oder sowas. Der war zu fast 39% in Motion. Das ist sein höchster Karrierewert. Und die Motion von den Chiefs ist ja doch ein wichtiges Element. Die haben 6,1 Yards per Play nach Motion. Das sind die 5 meisten. 21 Touchdowns auch schon nach Motion Plays oder Motion Spielzüge. Übrigens da nur die Buffalo Bills besser. Also die machen das auch ganz gerne. Und mit Worthy hast du da den perfekten Spieler, um alles auch so ein bisschen auseinanderzuziehen, um Kelce da underneath Räume zu geben, um vielleicht dann den Running Back, da müssen wir vielleicht noch abwarten, was mit Pacheco ist. Aber ich glaube, dass damit du schon viel bereitest und Mahomes spielt im Moment einfach so MVP. Also diese zweite Halbzeit in die Commanders, das ist unfassbar. Der hatte 2 Incompletions, der hatte 210 Passing Yards, 3 Passing Touchdowns und Passer Rating von 152,3 in der zweiten Halbzeit. Mhm. Die erste Halbzeit war nicht gut insgesamt, da war mir alles noch ein bisschen zu stagnierend, ein bisschen zu langsam alles. Aber was in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, eben auch mit Worthy, mit Rice, auch Kelce, der hatte sein bestes Spiel, ich glaube knapp 100 Receiving Yards. Also diese Offense, da gibt's nicht den einen, den du abmeldest und dann ist vorbei. Wie jetzt bei den Steelers vorhin mit Metcalf, da wird schwieriger, wenn Metcalf raus ist für Rodgers. Ist ehrlich gesagt Mahomes, egal.
Was ich aber noch interessant finde an der Stelle sind, ist vielleicht dann auch, weil wir jetzt natürlich über Pass gespielt haben, jetzt müssen wir über das Laufspiel reden. Buffalo lässt die zweitmeisten Rushing Yards zu in der Liga, in der Defense. Jetzt ist halt natürlich die Frage, wie kann Kareem Hunt, Isaiah Pacheco, wie können sie das halt ausspielen, wie können sie die Jungs ins Laufen bringen, Patrick Mahomes vielleicht auch. Und auf der anderen Seite, finde ich, die Chiefs Defense, Rush Defense ist an 11, also ist ganz okay, aber gegen James Cook halt den zurzeit besten, was die Yards angeht, Running Back der Liga. Da kommt so ein bisschen auf, können die Bills ihre schlechte Rush-Defense verbessern? Oder können halt die Kansas City Chiefs den besten Running Back der Liga zurzeit halt stoppen halt irgendwie? Und das, finde ich, ist auch da hängt auch nochmal viel dran zusammen. Ich glaube, Josh Allen wird nicht mehr so viel laufen, einfach weil James Cook halt das jetzt für ihn übernimmt. Ist ja auch, macht auch viel, viel mehr Sinn. Aber das ist auch so ein Matchup, wo ich finde, das könnte noch interessant werden, was so die beiden Rush-Defenses angeht, weil, wie gesagt, Buffalo echt sehr schlecht ist, auch durch den Ausfall von Ed Oliver jetzt natürlich einen großen physischen D-Line-Spieler verlieren. Boah, also das wird interessant in vielerlei Hinsicht. Deswegen, wie gesagt, sind auf den Quarterback-Positionen sind die Stars dabei, die Playmaker sind alle dabei und also das wird ein Megaspiel. Ich glaube auch, es werden viele Punkte fallen.
Cook ist für mich der Schlüsselspieler auf Bildseite.
Ja, weil, nämlich, das muss ich auch sagen, auch wenn man natürlich jetzt letzte Woche 216 Rushing Yards gegen die Panthers, es waren halt die Panthers, das wird jetzt nicht so aufrechterhalten, aber die Buffalo Bills sind das einzige Team der Liga, die über 50% Runplays callen. So. Das wird gegen die Kansas City Chiefs mit Thema sein und das ist mein wichtiges Matchup. Und zwar nicht, weil die Chiefs die nur 11 beste Laufverteidigung haben oder sonstiges, sondern weil ich gespannt bin, was die Bills in ihrer Laufoffense eventuell aber auch dementsprechend anders machen und ob sie weiterhin so viele Runplays mit James Cook auch callen oder ob da viel Screenpässe kommen oder sonstiges. Denn, erinnert euch auch da, Playoffs letztes Jahr oder vor 2 Jahren, bin ich mir nicht mehr sicher, Wichtige Downs, Steve Spagnuolo ballert die Boxes voll. Josh Allen kann gar nicht scramblen. Josh Allen kann keinen geplanten Quarterback-Run machen und das Laufspiel ist damit auch hinüber. Und da bin ich gespannt, wie weit werden die Bills etwas anpassen in ihrem Laufspiel, jetzt nur von der Quantität her, aber auch von der Ausrichtung her in den Formations, Outside-Inside-Runs, wie auch immer, gegen diese immer mal wieder angetäuschten Blitzes, zumindest volle Boxen, weil das ist für mich das Entscheidendste, was, warum die Chiefs in den Playoffs eben immer gewonnen haben, weil sie die Cojones hatten, in gewissen Situationen den Bills in ihrer Stärke zu attackieren und sie dann eben ein bisschen, ich nenne es jetzt mal nervös werden sie nicht gewesen sein, aber die Bills mussten was anderes machen und es hat nicht funktioniert. Und das wird für mich in diesem Regular-Season-Spiel auch der Fall sein, auch wenn sie es da nicht so massiv gemacht haben und die Bills ja auch da dementsprechend in der Regular Season häufiger gewonnen haben, glaube ich, es hängt viel von James Cook und der Ausrichtung dieses Laufspielzugs, Laufspielzüge der Buffalo Bills ab.
Also 216 Rushing Yards wird er nicht haben, der Kollege Cook. Kleiner Fakt, vor 34 Spielen oder seit 34 Spielen haben die Chiefs keinen Running Back mehr 100 Rushing Yards erlaubt.
Ja, siehst du. Auch Barkley im Super Bowl nicht, ich kann mich erinnern. Ja.
Das ist, in solchen Matchups sind sie einfach zur Stelle. Sie lassen viele Yards dem Quarterback zu. Das ist wiederum eine Möglichkeit für Allen, aber ich bin da auch bei Kevin. Er macht es ein bisschen weniger dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob er da seinen Körper ein bisschen mehr schonen will für die längere Karriere. Muss er dann vielleicht auch gar nicht machen, weil Cook das natürlich auch überragend bis hierhin macht. Trotzdem, James Cook, es müssen ja nicht 100 Rushing Yards sein, um Gottes Willen. Der hatte zum Beispiel diesen Playoff-Spiel, dem angesprochenen, 13 Carries für 85 Yards, 2 Touchdowns und noch 3 Receptions für fast 50 Yards. Dieses Deadline ist schon auch ganz okay. Dann würde ich mal sagen, das funktioniert. Josh Allen noch 1-2 Sachen, dann findet er vielleicht Khalil Shakir mal oder wen auch immer. Dann kann das schon funktionieren. Die Frage ist halt, ob du mit der Offense im Moment, und da sind die Panthers jetzt auch nicht der Maßstab mit 40 Punkten, ob du da mit den Chiefs mitgehen kannst, weil bei denen halt wirklich alles aus dem Guss funktioniert, wenn sie wollen.
Ich bin da auch absolut bei Flo. Ich finde auch, ich denke, sie werden das mit James Cook ein bisschen anpassen. Flo, du hast gesagt, ne, so Screenpässe, vielleicht ein bisschen mehr Play-Action einstreuen, RPOs laufen, ne, wenn du halt sagst, ne, die Box ist so vollgeladen, dann sagst du immer ein RPO an, dass du halt sagst, keine Ahnung, Shakir oder vielleicht auch Kincaid, ne, was wir auch vorhin bei den Tight Ends angesprochen haben, kurz in den Block rein, Block and Release, gleich weg und dann hast du für Josh Allen die Möglichkeit halt, entweder James Cook laufen zu lassen, selber zu laufen oder halt dein RPO halt kurz zu lesen halt und einen kurzen Pass halt zu werfen. Ich glaube, dass sie da viel versuchen werden zu machen halt. Wie gesagt, viel in die Box reinziehen, um dann drauf zu reagieren, okay, was passiert. Vielleicht auch so ein bisschen so in dem ersten Quarter so ein bisschen mit dem Skript gehen. Vielleicht, keine Ahnung, 10, 12 Spielzüge so ein bisschen skripten da, sich dran halten, um einfach mal rauszufinden, wie reagieren die Chiefs heute auf uns, wenn wir bestimmte Formationen haben, wenn wir bestimmtes Personal haben. Und ich glaube, dass so diese ganz krassen Big Plays, dass das dafür die beiden Defenses zu gut sind, dass sie jetzt so krasse, keine Ahnung, wir reden über 60, 70 Yards Plays passieren, sowohl im Lauf wie im Pass, das glaube ich nicht. Dafür, wie gesagt, sind beide zu stark und auch von den Defense-Koordinatoren zu gut eingestellt auch. Ich glaube, es kommt auf diese Kleinigkeiten drauf an, wie sehr kann Buffalo halt das Laufspiel durchbringen mit James Cook. Oder halt dann auch über diese Play-Actions und RPOs halt einfach. Und klar, Kansas City ist, Patrick Mahomes, Christoph, du hast gesagt, ist ein Magier irgendwie halt auch, ne? Also es ist halt, du weißt nie, was passiert. Halt auch bei Josh Allen auch, aber wie gesagt, ich finde, dieses Jahr ist es doch ein bisschen weniger geworden. Aber Patrick Mahomes ist nach wie vor, der hält die Spielzüge am Laufen, der macht was Verrücktes, der wirft aus der Hüfte, der wirft, was man nie machen soll, cross the body in die Feldmitte. Ne? Also das sind halt alles so Sachen, die sind ihm halt egal, ne? Oder gefühlt zumindest egal. Und ich glaube aber irgendwie, ich weiß nicht warum, auch da Bauchgefühl lehne ich mich vielleicht auch wieder aus dem Fenster. Ich glaube aber eher, dass das Spiel diesmal mit Buffalo gehen wird.
Relativ klar bei den Chiefs, weil Kincaid, den habe ich irgendwie absichtlich noch ausgespart, weil bei dem seiner Rolle bin ich mir noch unsicher. Ich meine, der war angeschlagen, der hatte die drittwenigsten Snaps der Titans jetzt gegen Carolina. Okay, kann man vielleicht aufs Ergebnis schieben, dass man ihn gar nicht mehr hat einsetzen müssen, weil es viel zu deutlich war. Aber selbst ein Jackson Hawes hatte da, oder Hayes, ich weiß nicht, wie ausgesprochen, Hayes, glaube ich, wird da ausgesprochen.
Hauser.
Jackson Hauser hatte mehr Snaps, der hatte sogar die meisten Snaps. Ist es wieder so ein Run-Heavy-Plan?
Ja.
dann ist Kincaid vielleicht nicht unbedingt der Richtige, was Vorblocken anbelangt. Auf der anderen Seite, wenn du einem Rückstand hinterhergehen musst, ist natürlich Kincaid schon einer für dich. Sie spielen wahnsinnig viel 22 Personnel, weil es du gerade angesprochen hast, Kevin. Welches Personal kommt da für die Chiefs? Wie reagieren sie da drauf? Also sie spielen mit Abstand noch öftesten 22 Personnel, also zwei Titans, zwei Running Backs. Sind da zum Beispiel klar vor den Seahawks. Gerade auch bei Early Downs, da ist der Unterschied noch größer. Von der Nummer 1 zur Nummer 2, also die Nummer 1 Buffalo im Vergleich zur Nummer 2. Und da ist natürlich Kincaid dann dein Schlüssel. Nichts gegen Dawson Knox, nichts gegen Jackson Hauser oder Hayes. aber da ist natürlich Dalton Kincaid dein Mann. Und der war gegen die Chiefs in den bisherigen Duellen jetzt kein großer Faktor. Und das wäre schon auch wichtig, dass der gerade für so kurze Pässe, fürs Underneath-Game halt ein Faktor werden könnte, je nachdem, wie fit er ist. Aber mit Cook, mit Kincaid, mit einem guten Allen, kannst, glaube ich, schon was hinzaubern, auch gegen diese Chiefs. Aber da muss halt alles wirklich gut funktionieren im Moment.
Ja, und ich glaube nämlich auch, und erinnert euch an diese Spiele, dass ich, wenn man das jetzt mal vergleicht, die Passing Offenses, aktuell hat man das Gefühl, dass bei den Kansas City Chiefs es auf so vielen Schultern verteilt werden kann und die Buffalo Bills sich damit der Defense richtig strecken müssen. Die Bills, diese Frage habe ich letzte Woche in unserer NFL-Konferenz im Vorlauf, auch Julian Engel hat unseren Kollegen gestellt, sind die Bills in der Offense zu leicht ausrechenbar? Und ich glaube, dass die Kollegen Cook oder Trent McDuffie runterblitzen werden, auch auf der Außenposition, wenn Shakir den Ball fängt nach 3 Yards von Line of Scrimmage oder an der Line of Scrimmage, zack, Hit, Feierabend. Deswegen glaube ich, dass die Chiefs-Defense damit ganz klar besser umgehen wird, diese selbst Intermediate-Geschichten, die die Bills mit Josh Allen sehr, sehr gut machen im Passing-Game, wegnehmen werden. Die Chiefs werden marschieren, meiner Meinung nach, weil sie einfach das viel zu viel und viel zu gut verteilen können mit einem scrambleden Patrick Mahomes obendrauf. Und trotzdem werden die Buffalo Bills aber diese Serie der Chiefs reißen und über 100 Yards rushen mit James Cook. Das glaube ich. Aber trotzdem deutlich verlieren, sage ich. Ich glaube tatsächlich deutlich verlieren. Ja, das ist mein Gefühl.
Ich bin auch bei den Chiefs, das wird sich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr ändern die nächsten Tage.
Das ist gut, das schreibe ich mir alles ganz dick in meinen Kalender. Alles ganz dick schreibe ich mir das irgendwo auf und dann rechnen wir am Ende des Tages ab. Nein, so also wie gesagt, natürlich, klar, dass Kansas City eine brutale Qualität hat, Flo, du hast es gerade gesagt, sie können halt auf viele, viele Schultern verteilen. Wie gesagt, Rashee Rice ist zurück, Kelsey sowieso hat die zweitmeisten Yards der Tight Ends. Hollywood Brown, wie gesagt, Patrick Mahomes selber, auch dass sie mit Pacheco und Kareem Hunt das relativ gut aufteilen. Pacheco hat 78 Lauf-Attempts und Kareem Hunt 62, ne? Also das ist schon deutlich mehr, dass du halt auch mal Luft holen kannst, vielleicht auch mal wichtig in so einem Spiel, ne? Wo du halt gegen eine gute Defense spielst, die sehr, 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 sehr physisch ist auch. Auch wenn Ed Oliver natürlich, wie gesagt, fehlt. Aber klar, wo ich die Kansas City Chiefs deutlich besser sehe, ist auf den Cornerback-Positionen. Vor allem mit McDuffie ist ein sehr guter Tackler einfach auch, der im Open Field auch sehr, sehr gut und sehr, sehr stark einfach ist. Und wie gesagt, da könnte eine Achillesferse der Bills sein, dass es da halt einfach nicht genug Anspielmöglichkeiten für Josh Allen dann halt einfach auch gibt. Und dass du da dann halt zu schnell, zu eindimensional wirst und dann immer James Cook den Ball in die Hand drückst oder halt Josh Allen den Ball selber behält und dann sagst, okay, komm, wir versuchen halt irgendwas. Deswegen, du musst eine relativ gute Balance halt auch dahin bekommen, dass du da halt, wir haben es eben gerade angesprochen, nicht zu ausrechenbar schon von vornherein einfach auch bist. Und dennoch glaube ich irgendwie halt, dass Buffalo das zieht, dass Josh Allen auch so diese Niederlagen auch so in der Vergangenheit so ein bisschen auch nochmal, ich glaube, Josh Allen wird ein unfassbares Spiel machen. Das call ich auf dagegen. Jeden Fall.
Und ich glaube, wir brauchen auch die Bills jetzt nicht kleiner machen, als sie sind. Nein, also das, glaube ich, sollte nicht rauskommen, dass die Bills hier keine Chance haben. Ich glaube, das wäre... Du bist ja eh auf Seite eher der Bills, aber von unserer Seite, das wäre...
Weil ich auch noch deutlich gesagt habe.
Ja, das kann ja trotzdem passieren. Aber nicht, dass jetzt falsch rüberkommt, dass die Bills hier eine zweiklassige Mannschaft sind, um Gottes Willen. Nee. Ganz im Gegenteil.
Nein, wie gesagt, sehe ich auch gar nicht so. Es ist ja auch einfach dem geschuldet, dass die Chiefs halt einfach ins Rollen gekommen sind. Ich glaube, nach Woche 2, wo sie 0-2 standen, hat jeder gesagt, oh Gott, was ist los? Bricht eine neue Ära an, Andy Reid, Hot Seat, keine Ahnung, was halt alles.
Ja, ist natürlich wirklich Quatsch.
Nee, aber halt, das ist ja, du weißt ja, wie schnell das geht, wie schnell die Leute dann auch vergessen und wie schnell halt auch ein Maßstab irgendwie angelegt wird. Aber du siehst einfach, das sind die Chiefs, wie sie immer waren. Eine sehr, sehr gut gecoachte Defense, eine sehr flexible und auch kreative Offense, sehr schwer ausrechenbar für die gegnerischen Defenses und deswegen definitiv auch eine Mannschaft, die auch wieder, ich glaube, es ist, brauchen wir auch nicht lange drüber reden, ist das AFC-Finale halt auch wieder dieses Jahr. Möchte ich mich auch schon aus dem Fenster lehnen? Oder was hast du da schon? Was hast du schon wieder? Womit möchte ich schon wieder?
Ich hab nur Coles gesagt, mehr habe ich nicht gesagt.
Ja, cool. Nee, ich weiß irgendwie noch nicht, ob ich dem vertraue, aber.
Das machen wir mal anders.
Das Fass machen wir jetzt nicht auf, ja.
Nein, definitiv.
Nein, aber ich glaube. Du hast natürlich recht. Das ist, zwei der besten Teams. Die Ravens kriegen noch ihr Comeback, woran du noch nicht glaubst, aber das wird auch noch interessant werden. Und dann schauen wir mal, wie es in der AFC weitergeht. Dieses Spiel wird auf jeden Fall fett, Freunde. Das gibt's als Einzelspiel bei uns auf der Zone zu sehen. 22.25 Uhr, Chris Schimmel wird das Ganze kommentieren und natürlich auch Teil unserer deutschen NFL-Konferenz. Da habe ich dann tatsächlich die Ehre, freue mich sehr drauf. Er wird einfach ein Burner, wird ein richtiger Kracher.
So ist es. Und Kevin, mit dir war es auch ein Burner. Dich verabschieden wir jetzt, dass wir dich nicht zu lange. Muss ins Bettchen, muss am nächsten Tag wieder trainieren, muss alles machen. Nein, vielen Dank dir fürs Expertieren. Und dann schauen, was die Seahawks machen. Und die Chiefs und die Bills und alle anderen.
Und die Bills und vor allem die Ravens, ob die zurückkommen. Ich schreibe mir das alles schön auf. Das werde ich euch irgendwann, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, dann werde ich da einen schönen Strich drunter ziehen. Und entweder muss ich ein paar Kekse ausgeben, ja, okay. Das habe ich auch aufgeschrieben, habe ich mir auch gemerkt. Oder halt mal gucken, wie das andersrum funktioniert.
Bei mir wäre das Bier. Bier würde ich auch nehmen. Ist auch okay.
Nee, danke dir, Kevin. Hat großen Spaß gemacht. Und jederzeit wieder. Wir hören und sehen uns auf jeden Fall. Viel Spaß noch natürlich in der Bundesliga, aber auch natürlich in erster Linie in der NFL.
Vielen, vielen Dank.
Die News.
Ja, dann wollen wir noch ganz kurz auf ein paar andere schnelle Themen schauen. Ein paar News noch. Und zwar Tyler Shuck ist der neue Starting Quarterback in New Orleans bei den Saints. Also Spencer Rattler wird gebencht. Man geht zum, klingt komisch, 26-jährigen Rookie. Der neunte Starter nach 2021, nach dem Breeze-Ende. Es hat sich so ein bisschen angedeutet, ich finde es trotzdem nicht die richtige Entscheidung, sag ich dir ganz ehrlich.
Ja, es ist für alle irgendwie ein Hahaha-Schock, dass Spencer Rattler da jetzt nicht mehr ist. Ich finde es ein bisschen verfrüht, bin ich auch bei dir. Ich glaube, das ist das, was du meinst, weil an Spencer Rattler lag es jetzt nicht.
Nee, der hatte alleine zwei schlechtere Spiele und die Interception, genau. Die eine gegen die Bucks war natürlich wirklich... Ja. Böse, aber also genau wie du sagst, das lag jetzt nicht nur an Rattler, um Gottes Willen.
Also, dass man Shuck dann auch mal ausprobiert, verstehe ich.
Ja.
Dass man jetzt aber das offiziell gleich macht und das ist jetzt unser Startup, finde ich halt Quatsch.
Vor allem jetzt gegen die Rams. Also, dann wartest doch auf ein gutes Matchup oder sowas.
Dann machen sie es wie die Coles letztes Jahr, weil das macht für mich gar keinen Sinn so.
Und als Shuck reinkam, der war 17 von 30, 128 Passing Yards. Die Interception, das war nicht sein Fehler.
Ja.
Das war dann diesem Gewirr da mit Olave, wo der Ball rausgezogen wird, das war jetzt nicht Shucks Fehler, aber der hat mich jetzt nicht. Also es war jetzt nicht Leitzeit, wo ich sofort gesagt habe, boah, warum hat der nicht schon viel früher gespielt? Eigentlich kein Absolut. Unterschied zu Rattler.
Ja, ganz genau. Sehe ich genauso. Schauen wir mal, wie das in New Orleans weitergeht. Eine weitere Meldung haben wir, die haben wir vorhin schon mal kurz angerissen und zwar ist es jetzt auch mittlerweile offiziell von den Lions selbst bestätigt worden. Die Detroit Lions haben mit Aiden Hutchinson verlängert. 4 Jahre, 180 Millionen, 141 davon garantiert. Das ist die höchste Garantiesumme eines Nicht-Quarterbacks in der Liga. Aber er ist nicht der pro Jahr bestbezahlteste Nicht-Quarterback der Liga. Das ist immer noch Micah Parsons und zwar um 500.000 pro Jahr. Ist er besser bezahlt als Hutchinson. Trotzdem richtig fetter Vertrag, bis 2030 an die Lions gebunden. Der Star der Defense.
Genau, Parsons war, glaube ich, 4 Jahre 186 Millionen.
Irgendwie so,
also 4 Jahre 180 Millionen. Glückwunsch dazu. Und muss man ehrlich sagen, die Lions geben jetzt fett Kohle für die Cornerstones aus in den nächsten Jahren. Fast 1 Milliarde für Goff, St. Brown, Jameson Williams, Penei Sewell, Decker, McNeil, Joseph und jetzt eben Hutchinson.
Crazy.
Ja, krass. Ja, wer die Kohle hat. Aber scheinbar geht's auch, Fettkohle zu bezahlen.
So ist es, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Kohle der nächste Mann bekommt bei uns hier im kurzen News-Part.
Viel wird's nicht sein.
Tyler Lockett hat bei den Las Vegas Raiders unterschrieben. Auch das schon offiziell die Reunion mit Geno Smith und Pete Carroll, die er bei noch von den Seattle Seahawks kennt. Ich weiß leider nicht genau, oder ich weiß eigentlich gar nicht, wie viel er kriegt und wie viel er ihm helfen
ist
soll.
Ist auch völlig egal. Das ist so ein viel gut Nümmerchen noch, weil Lockett wird auch sportlich, glaube ich, nicht die große Rolle spielen.
Nein, also ich habe mich mit einem Raiders-Fan unterhalten, der hat das nur belächelt und meinte, ja, okay, gut, dann haben wir den.
Letzte Woche haben wir es gesagt, Seattle oder Las Vegas, es wird dann Las Vegas, okay.
Ja.
Die Giants verlieren Cam Scatterboo. Wenn ihr es gesehen habt, schade, das war bitter. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch nicht an. Eine ganz schwere Knöchelverletzung. Jetzt ist auch rausgekommen, dass er sich das Wadenbein gebrochen hat. Bitter, weil er davor noch den Touchdown hatte und jetzt sportlich natürlich ja raus ist für das Jahr. Da geht man dann oder hofft, dass er in der Offseason nächstes Jahr dann wieder dabei ist. Tyron Tracy damit jetzt wieder die Nummer 1 im Backfield, der seine Rolle so ein bisschen verloren hat im Vergleich zu Scatterboo.
Ganz genau. Und vielleicht wieder Nummer 1 bei den Minnesota Vikings auf der Quarterback-Position wird J.J. McCarthy sein. Da ist von auszugehen, dass er wieder spielt. Und das hat zwei Gründe. Zum einen, weil er wieder gesund ist. Oder eigentlich drei. Zweitens, weil er eigentlich die Nummer 1 ist. Und drittens, weil Carson Wentz nämlich jetzt verletzungsbedingt ausfällt. Der wird an der linken Schulter operiert. Auch Saison aus jetzt für ihn. Die crazy Nummer dabei ist, Christoph, ist, dass er das ja schon sich während des Spiels zugezogen hat, weitergespielt hat. Jetzt fällt er also aus. McCarthy wird spielen. Falls nicht, hätte man John Wolford jetzt in den Practice Squad geholt. Den kennen wir alle noch. Der war mal bei den Rams eine Zeit lang. Und Max Grossmer wäre der einzig andere Quarterback. Aber die Nummer mit Wentz, Christoph, da wollte ich dich noch fragen in unserem News-Part, das wirft schon noch ein paar Fragen Richtung Coaching-Stuff auf, ja, oder?
Der hat sich doch in London schon verletzt, oder? Der hat ja, doch danach richtig. Auch mit einer Manschette gespielt und sah auch wirklich nicht gut aus. Der sah gehandicapt aus,
dass da irgendwas ist. Das ist ja auch noch okay. Das machen ja auch viele andere auch, aber wenn dann in dem Spiel, wo er mit dieser Manschette spielt, das aufkommt und dann er Schmerzen hat, dann finde ich es schon ein bisschen vom Coaching-Stuff ein bisschen merkwürdig, ihn da so ins Krokodil zu schicken, ehrlicherweise.
Das stimmt. Wobei ich, ehrlich gesagt, Wentz ist jetzt auch kein kleines Kind, dann sage ich doch, es geht nicht mehr, oder? Also ja. Ist von beiden Seiten dann, also ja, oder weiß so, ich nicht, wenn es ja, nicht geht, dann geht's nicht.
Ja, das stimmt. Ja.
Vielleicht, um die Brücke nochmal zu schlagen, gibt's nochmal einen Trade bei den Vikings? Kirk Cousins zurück nach Minneapolis?
Ja, ich sag mal so, wenn JJ, also JJ darf halt jetzt nichts mehr passieren.
Muss er liefern. Ne?
Also John Wolford wäre natürlich witzig, wenn John Wolford in Woche 18 die Vikings in die Playoffs führt. Das wäre irgendwie eine lustige Geschichte. Aber ja, glaube ich nicht dran.
Ich glaube auch, dass Cousins nicht kommt, aber McCarthy ist unter Druck, da muss was kommen, weil jetzt hast du nicht dieses Safety Blanket mit Wentz und ja. Wenn er wirklich Mist spielt, ob sie dann noch Cousins sich holen, der aber glaube ich unbedingt zu einem Contender, wenn er noch will, ist die Frage, ob die Vikings das wirklich sind, das ist für mich eine der Enttäuschungen, anderes Thema.
Ja, anderes Thema, genau, so ist es. Aber das sind die neuesten Nachrichten aus der NFL noch, dann sind wir glaube ich durch für den heutigen Tag, geben euch noch mit, was natürlich bei uns läuft. Thursday Night Football, haben wir drüber gesprochen, die Baltimore Ravens, wieder mit Lamar Jackson gegen die Miami Dolphins um 1.15 Uhr, noch eine Stunde früher. Ab Sonntag dann alles zur gewohnten Zeit, weil die Amerikaner dann auch umstellen. Heißt 18.30 Uhr die NFL Endzone mit Christoph als Host. 19 Uhr die Red Zone, wenn ihr mögt. Einzelspiele haben wir, die Vikings bei den Detroit Lions. Ist eigentlich auch ein kracher Spiel. Da werden wir natürlich ganz genau auf JJ McCarthy gucken. Und um 22.25 Uhr das Spiel, was wir auch größer gemacht haben, logischerweise die Kansas City Chiefs bei den Buffalo Bills. Beide Spiele natürlich auch Teil der deutschen NFL-Konferenz. Sunday Night Football, Seattle bei Washington und Monday Night Football, die Arizona Cardinals bei den Dallas Cowboys.
Jetzt reicht's. Jetzt sind wir durch.
Schluss für heute.
Schreibt uns noch eure Trade-Vorschläge. Ich liebe das ja. Wenn ihr irgendwas habt, das lese ich mir sehr, sehr gerne durch. Bewertet uns gerne mit 5 Sternen. Ja, oder schreibt uns auch auf Social Media, wenn ihr da den Trade-Vorschlag reinballern wollt. Aber ich lese das wirklich sehr, sehr gerne.
Ja, so ist es. Also gebt That's ihm it. Was zu lesen. Bis nächste Woche.
Bitte.
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.